Diese Folge Bases Loaded wird vom Meyer und Meyer Verlag präsentiert. Das Buch Baseball, alles, was man wissen muss, ist die Pflichtlektüre für alle Baseball-Fans und die, die es werden wollen. Von der Spielidee über Grundregeln bis zu einem 30 Seiten starken Baseball-Wörterbuch als Nachschlagewerk, hier kommt wirklich jeder auf seine Kosten. Den Link findet ihr in unserer Bio auf Instagram. Und nun viel Spaß bei einer neuen Folge des Bases Loaded Podcasts.
Es ist Opening Day in der MLB. Endlich geht es los. Wir haben lange gewartet und nun ist es jetzt auch offiziell soweit, nachdem letzte Woche ja schon die ersten Spiele in Seoul über die Bühne gegangen sind, worüber wir heute auf jeden Fall sprechen werden. Sprechen werden wir auch über MLB The Show. Endlich ist es raus. Wir gucken uns mal zusammen an, was hat sich geändert und wie uns das Spiel auch gefällt. Wir haben heute einen Interviewgast auch, da könnt ihr euch auf jeden Fall drüber freuen, bekommen spannende Insights. Wartet ab, wen wir da aus dem Hut zaubern werden. In der MLB diese Woche viel passiert, viele Signings und auch ein Wettskandal, darüber sprechen wir auch. Und dann, wie schon gerade angekündigt, der Opening Day. Es ist soweit, die MLB startet in die Vollen und da spreche ich mit Lukas überraschenderweise wieder drüber. Lukas, willkommen!
Hallo Niklas und ein herzliches Moin an alle Zuhörer da draußen. Na, wie geht's dir, Niklas? Bist du nervös heute?
Ein bisschen nervös bin ich. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Entweder liegt es an meinem flauen Magen, der so flau ist wie Yamamoto vor seinem ersten Start, oder dass du mich in gewisser Weise diese Folge quälen möchtest wegen der ersten Niederlage, die Dodgers haben einstecken müssen.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Genau. Also ein Sieg, eine Niederlage. Da kommen wir gleich noch ins Detail drauf zu sprechen. Aber ja. Ist das schon das erste Anzeichen, dass es mit den Dodgers doch nicht so läuft wie erwartet dieses Jahr?
Ja, die Saison ist noch lang. Wir werden die Spiele gleich nochmal genauer durchgehen, wie es dazu kommen konnte. Das Wichtigste ist erstmal, es geht wieder los. Also ich habe echt mega Bock. Wir nehmen heute Mittwoch auf. Morgen, also in einer halben Stunde und 24 Stunden und in einer halben Stunde geht's endlich los. Hast du auch Bock?
Ich bin super hyped, ich habe richtig Bock. Ich habe mir jetzt Spiel 2 der Soul Series komplett angeguckt und seitdem bin ich Feuer und Flamme. Ich kann kaum erwarten, dass die Saison endlich so richtig losgeht.
Wir haben uns nicht abgestimmt, aber irgendwie hat es genau gepasst, weil ich hatte mir Spiel 1 in den Vollen gegeben und du hast dir Spiel 2 in den Vollen gegeben. Das heißt, wir können da mal beide aus unserer Brille heraus berichten, wie wir das Spiel so wahrgenommen haben. Aber wie gesagt, da werden wir gleich nochmal genauer drauf zu sprechen kommen. Wir haben noch erst eben eine kleine Information einmal. Der ein oder andere hat es vielleicht auf unserem Discord-Channel auch schon mitbekommen. Der Podcast ist damals aus dem Boden gestampft worden in Zusammenarbeit mit Broman Sports. Diese Zusammenarbeit ist jetzt beendet worden. Bedeutet für euch jetzt aber keinen Unterschied. Die Podcast-Folgen sind weiterhin on air, könnt ihr weiterhin streamen und auch künftig verändert sich nichts. Nur, dass ihr euch vielleicht nicht wundert, dass das Broman Sports Logo nicht mehr unser Cover ziert. Aber das nur am Rande und jetzt kommen wir zu dem Wichtigsten eigentlich, zu dem Sport und beschäftigen uns, wie gesagt, mit der Soul Series.
Genau. Ich glaube, wir sprechen direkt schon mal über das, was vor dem Spiel passiert ist, oder? Es gab nämlich eine Änderung. Magst du darüber noch ein bisschen erzählen?
Ja, Spiel 1 gab es, wie du es gerade schon gesagt hast, die Bombendrohung ist angekündigt worden. Ich habe das dann nur so ein bisschen parallel auch verflogen, habe dann auch erst gedacht, oh, nachher sagen die das Eröffnungsspiel ab. Ich meine, klar, Sicherheit steht natürlich über allem, gar keine Frage. Aber es hatte sich wohl herausgestellt, dass das jemand gewesen ist, der schon öfters an die japanische Botschaft in Amerika solche Bombendrohungen wohl verschickt habe. Man hat das Ganze natürlich komplett ernst genommen, ist mit den Spürhunden dann da auch, es gibt ja auch Bombenspürhunde, dort um den Ballpark herumgelaufen und im Ballpark hat dann aber festgestellt, alles sauber, sodass dann Spiel 1 aus meiner Sicht, aus der Dodgers Sicht, dann auch glücklicherweise über die Bühne gehen durfte, konnte und dann eventuell nicht am Spiel 2 bzw. Tag 2 ein Doubleheader ansteht direkt.
Ja, also erstmal schon mal gut, dass da am Ende nichts passiert ist oder dass auch nichts Wildes war anscheinend. Aber als ich das gelesen habe, mein erster Gedanke war tatsächlich, erstens, meinst du, die Spieler bekommen sowas überhaupt mit? Und zweitens, hatte das, wenn die es mitbekommen haben, irgendeine Auswirkung auf den, ja, auf das Spiel, auf die Vorbereitung oder so? Was meinst du?
Also ich denke, dass das wahrscheinlich wohl Thema gewesen ist, weil das Handy ist ja auch bei Profispielern durchaus auch aktiv. Von daher denke ich, dass die das irgendwo am Rande auch wohl mitbekommen haben. Aber ich denke, ich meine, so schlimm das eigentlich ist, solche Bombendrohungen vor Spielen, vor Sportspielen ist ja, ich meine, es kommt nicht häufig vor, zum Glück nicht häufig vor, aber es ist ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Deswegen denke ich, dass sobald dann die beiden Teams aufgelaufen sind, dass es dann auch im Hinterkopf eigentlich kein Thema mehr gewesen ist. Was denkst du?
Okay. Ja, ich weiß es nicht, deswegen habe ich dich gefragt, ne? Aber wie gesagt, das war mein Gedanke, so, ob das irgendeinen Einfluss letztendlich hat. Ich glaube, also tendenziell würde ich sogar sagen, dass die Spieler das gar nicht so mitbekommen. Weil natürlich haben die ein Handy, ich weiß nicht, wie da wirklich letztendlich die Vorbereitung vor so einem Spiel läuft. Aber ich als Coach würde, glaube ich, Handynutzung sogar verbieten, beziehungsweise als Spieler würde ich mich auch komplett einfach nur auf mein Game konzentrieren und schon mit Betreten des Stadions wäre ich locked in und würde da auf solche Nachrichten gar nicht schauen. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur so eine Vermutung von mir, wie es abläuft.
Ja, Wichtigste, wie gesagt, es ist nichts passiert und dass alles dann auch sauber über die Bühne gegangen ist. Und dann hat man halt im Ballpark selber die Bomben gezündet. Zwar gab es am ersten Tag noch keine Homeruns zu sehen für die Fans vor Ort, aber stimmungstechnisch, es ist was anderes als im amerikanischen Ballpark, definitiv. Aber macht auch wohl Spaß, sich das dort vor Ort dann auch mal im Fernsehen zu geben, weil eine ganz, ganz andere Stimmung rüberkommt. Wie gesagt, du hast Spiel 2 live verfolgt, aber ich denke, da wird es ähnlich gewesen sein mit koreanischen Volksliedern und teilweise aber auch griechische Musik sogar zwischendurch zu hören. Also es war sehr, sehr wild gewesen.
Die habe ich nicht mitbekommen.
Das hatte ich einmal gehört, da habe ich auch gedacht, okay. Aber man war auf jeden Fall bestens unterhalten, hat Spaß gemacht, war, glaube ich, ein gelungenes Event. Und kommen wir zum Sportlichen, würde ich jetzt mal sagen. Spiel 1, die Dodgers haben Spiel 1 geholt, 5-2, und es war verdammt eng, verdammt knapp. Und erst im achten Inning einem nicht festgeschnürten Handschuh, sei Dank, haben die Dodgers das Spiel geholt.
Ja, also das erste Spiel war auf jeden Fall spannend. Wie gesagt, ich habe es selber nicht gesehen, aber mir nachher die Highlights ein bisschen angeschaut im Boxscore. Und da war ich auch schon überrascht, dass die Padres überhaupt so lange mithalten konnten. Nochmal ganz kurz zur Stimmung. Also ich glaube, die Stimmung macht bestimmt auch was mit den Spielern, kann ich mir vorstellen. Was ich jetzt aus Spiel 2 gesehen habe, war also super einfach die Trommel im Hintergrund und so. Glaube ich, einfach schon eine sehr andere Stimmung als in den amerikanischen Ballparks, aber auch im Vergleich zu den Spring Training Games natürlich, die jetzt bisher die ganze Zeit stattgefunden haben. Die Spieler kamen quasi einfach so aus der Spring Training Routine raus für diese 2 Spiele in Korea und gehen dann tatsächlich auch wieder jetzt in die Spring Trainings rein oder sind reingegangen. Deswegen, das hat vielleicht auch nochmal ein bisschen was mit der Stimmung im Ballpark gemacht, aber auch mit der Einstellung der Spieler. So denke ich das zumindest. Ich glaube, man ist einfach generell noch in diesem Spring Training drin und ich könnte mir vorstellen, dass aus diesem Grund die Padres auch bis zum achten Inning immer noch sehr, sehr gute Chancen hatten, das Ding zu ziehen.
Ja, also du sagst es, ich will auch mal kurz das Spiel so ein bisschen zusammenfassen. Ich meine, vom Prinzip waren es zwei wesentlichen Faktoren, warum das Spiel auch so spannend gewesen ist. es ist recht häufig gewesen, dass die Dodgers ihre Runner auf Base hatten, aber sie dann nicht zum Scoren gebracht haben. Im dritten Inning waren auch durch zwei Walks, auch gleich nochmal ein Thema, waren für die Dodgers die Bases loaded. Dann kommt Max Muncy auf dem oder hat sein At-Bat, ja, und dann Swing and Miss. Und dann hat Yu Darvish die Kuh vom Eis erstmal bekommen. Da lagen die Dodgers nämlich 1-0 hinten. Da hätte man das Ganze natürlich mal schön drehen können. Andersherum dann zu Beginn des Spiels, die Padres ist relativ smart gemacht, hatten dann auch zwei Walks gehabt, das heißt zwei Runner auf Base, fangen dann an oder machen Bunt und dann sind auch die Bases loaded gewesen und dann hat man das Ganze dann nochmal wieder ein bisschen rumreißen können aus Padres Sicht, ist so ein bisschen auch weggezogen dann erstmal, aber ja, im achten Inning ist es ja dann Vogelwild gewesen. Da haben die die Padres dann auch zweimal oder einmal noch den Pitcher im Inning gewechselt. Max Muncy hatte einen Walk, dadurch kam es dann zum Single von Teoscar Hernandez. Outman ist dann auch gewalkt, Bases loaded und wir hatten keinen Out. Dann kommt Kiki Hernandez mit einem Sackfly. Muncy macht das 2-2 dann zum Ausgleich. Dann kam der Pitcherwechsel. Gavin Lux holt einen Single, Teoscar Hernandez bringt das 3-2 dann. Ja, und das war dann bedingt dadurch, dass bei Cronwars der Ball durch den Handschuh geflogen ist. Und das war, glaube ich, die Szene des Spiels. Wie gesagt, das hat das Spiel dann von 2-2 auf 3-2 für die Dodgers gebracht. Und das war, glaube ich, so wirklich so der Game Changer, wo die Dodgers gesagt haben, okay, hier geht heute definitiv was, hier holen wir heute den ersten Sieg und die Padres sich so wahrscheinlich gedacht haben, ey, wir waren jetzt echt super, super knapp dran und dann kommt jetzt so eine doofe Aktion. Aber ich denke, die Aktion wirst du auch, wenn du Spiel 1 nicht gesehen hast, wahrscheinlich überall auf Social Media gesehen haben, richtig?
Ich habe es auf jeden Fall gesehen. Ich glaube, in Spiel 2 hatten sie es sogar nochmal zwischendurch als Highlight irgendwie eingespielt. Das war tatsächlich auch so ein bisschen mein Moment der Woche. Ja, es war eigentlich ein super einfacher geschlagener Ball, sage ich mal, auf Jake Cronenworth. Und der geht einfach durch den Handschuh. Also ich bin mir sicher, sowas ist bestimmt schon mal irgendwie passiert. Aber ich habe es zum ersten Mal gesehen und dachte mir so, what? Wie kann das passieren? Ja. Aber ja, ich glaube, der liebe Jake, der wird demnächst das ein oder andere Mal öfters seinen Glove nochmal checken und nochmal neu lesen lassen oder so.
Wenn man fies wäre, könnte man jetzt auch sagen, ob Fanatics mittlerweile auch im Glove-Game mit drin ist, dass es dadurch kam, dass er dadurch geflutscht ist. Aber das ist nochmal wieder ein ganz, ganz anderes Thema. Ja, aber das gesagt, Moment der Woche würde ich definitiv so unterschreiben. Das war für mich der Game-Changer. Das hat die Dodgers in Führung gebracht und danach, wie gesagt, ist man dann im gleichen Inning dann noch auf 5-2 weggezogen. Und Otani hatte, glaube ich, da auch in dem Inning jetzt seinen ersten RBI erzielt. Und ja, das war, wie gesagt, der absolute Game Changer. Lustige Aktion für Padres-Fans, wahrscheinlich eher zum Heulen gewesen. Aber ja, wenn man es runterbrechen möchte, das Spiel 1. Dodgers haben am Anfang einfach viel zu viele Runner auf Base gelassen. Zweimal Bases loaded, komplett ungenutzt gelassen. Das heißt, da hätte man schon viel, viel früher eigentlich wegziehen können. Und die Padres mit 4 Pitching-Violation, das ist schon echt außergewöhnlich viel. Ich habe es, glaube ich, in Übertragung haben sie es gesagt, das war im Schnitt eine Pitching-Violation in 2 Spielen, also 0,5 pro Spiel. Und die hatten direkt 4 Pitching-Violation in einem Game. Und ich glaube, Xander Bogaerts hatte auch sogar noch eine Pitching-Violation auch noch mit drin gehabt als Hitter. Also das war schon echt übel. Insgesamt hat Padres auch 9 Walks verursacht, einen Hit by Pitch und insgesamt hat man ja das ganze Bullpen irgendwo mit rausgeholt, was man mitgenommen hat nach Korea. 8 Pitcher hat man im ersten Spiel eingesetzt, das war schon natürlich echt enorm und wie gesagt, wenn man es an diesen Sachen herunterbrechen möchte, Dodgers haben am Anfang die Chance nicht genutzt, frühzeitig davon zu ziehen und die Padres ja, waren dann einfach teilweise ja, zu undiszipliniert, einfache Fehler noch gemacht, das ist der Saisonstart und von daher sei das verziehen, die Dodgers haben gewonnen, ich war happy und dann ging es am nächsten Tag zu Spiel 2 und ja.
Genau, du musst mir gerade noch mal eine Sache erklären. Und zwar hast du gesagt, Xander Bogaerts hat als Hitter eine Pitching Violation. Wie geht das denn?
Oh, ich weiß jetzt nicht genau, was in der Situation passiert ist, aber ich glaube, er war nicht, also du hast, einmal hat der Pitcher ja seine Pitch-Clock, das heißt, er muss ja dann in 20 beziehungsweise in 18 Sekunden zur Wurfbewegung angesetzt haben. Ansonsten ist es ja die Pitching Violation und als Batter, da weiß ich jetzt nicht genau die Zeiten, aber du musst auch in einem gewissen Zeitkorridor, musst du in deiner Box stehen. Und wenn du das dann nicht machst, dann kriegst du halt auch eine Violation. Und das war dann in dem Fall so. Und jetzt, wo du es nochmal sagst, ich glaube, ich unterschreibe es jetzt nicht, aber ich bin mir doch wohl recht sicher. Ich glaube, es war sogar in der Situation, wir hatten schon zwei Outs auf dem Board und das war dann Full Count, sodass dadurch dann das Inning auch sogar beendet wurde. Also
Wow, okay.
das war
Das habe ich
schon
so nicht
eine taffe.
mitbekommen und ja, spannend. Also, okay, krass.
Ja, ich
Wo,
denke, das sind
woran,
teilweise
ja,
dann natürlich auch,
woran liegt
das sind
das? Meinst
wahrscheinlich dann
du,
teilweise,
ja, sorry, ist los.
das sind wahrscheinlich dann teilweise auch noch so Sachen, die jetzt einfach am Anfang wahrscheinlich auch einfach noch passieren.
Genau,
Ich
darauf
glaube,
wollte ich
da wird
hinaus.
kein Team von frei sein und das wird sich dann im Laufe der Saison dann nach und nach natürlich auch einstellen.
Genau, das wollte ich auch sagen. Ich glaube, da ist es auch wieder vielleicht so ein Faktor, dass man aus dem Spring Training kommt, noch nicht komplett 100% eingespielt ist und drin ist. Es würde mich sehr wundern, wenn das jetzt so weitergeht in den nächsten Spielen. Genau, aber das wollte ich nur mal kurz abfragen, weil, wie gesagt, das hatte ich so auch noch nicht gehört. Kommen wir zu Spiel 2. Also, da war so ein bisschen mein Moment des Spiels. Tatsächlich, und du hast es gerade angesprochen, das Pitching. Und zwar hat Yamamoto bei den Dodgers angefangen als Starter. Sein erstes Spiel, was jetzt, ich weiß nicht, ob er in den Spring Trainings überhaupt schon mal gepitcht hat. Ich glaube schon, ne?
Ja, ich glaube, mehrere
Ja,
Spiele auch
da hat
wohl.
er schon gepitcht auf jeden Fall. Aber jetzt mit dem Opening Day sozusagen in Korea auch sein erstes offizielles Spiel für die Dodgers und ja, ich glaube, der hatte so ein bisschen die Hosen voll. Es lief gar nicht so gut. Ich habe jetzt leider die Statistik nicht offen, aber ich kann auf jeden Fall so viel sagen, dass es überhaupt nicht lief für Yamamoto. Er wurde, ja, oder die Padres haben draufgeschlagen auf den Ball und gepunktet und da wurde er auch relativ schnell ausgewechselt. Aber das war so ein bisschen mein inoffizieller zweiter Moment der Woche. Das hätte ich so nicht erwartet. Ich hatte große Hoffnung auf Yamamoto. Hätte nicht gedacht, dass er so, ja, so ein schlechtes Outing im ersten Spiel hat.
Ja, also das erste Inning muss ich dazu sagen. Also ich habe so ein bisschen geschaut. Das erste Inning konnte ich noch recht gut schauen. Ich habe es parallel auch mit aufgeschrieben. Allein das erste Inning von Yamamoto, er hat 43 Pitches gebraucht, um das Inning überhaupt zu beenden. Das ist schon echt heftig. Von den 43 Pitches hat er auch überhaupt nur 23 in die Strike Zone bekommen und 4 Hits verursacht und 1 Hit bei Pitch. Also ja, es war, man hat sich vom Prinzip natürlich mehr erhofft und so ein bisschen hatte sich es auch angezeigt, weil auch sein Spring Training nicht ganz so super gelaufen ist. Ich glaube, er hat auch über 8er ERA, also echt nicht so stark. Aber das muss man dann auch natürlich fairerweise sagen, jetzt nichts Ungewöhnliches, dass ein japanischer Pitcher am Anfang vielleicht erst nochmal seine Probleme hat in der MLB, weil es ist auch so, der MLB-Ball, der ist tatsächlich kleiner als der Ball in Japan. Ne, genau
Ach,
andersrum. Der
kleiner.
MLB-Ball ist größer.
Ach
Sorry, der
so.
MLB-Ball ist größer. Das heißt, der Ball, womit er dann auch in Japan gepitcht hatte, der ist kleiner und hat auch tatsächlich mehr Grip. Das heißt, du hast halt ein viel besseres Ballgefühl. Und ich denke, das sind halt auch so teilweise Faktoren, wo sich ein Yamamoto auch dann erstmal dran gewöhnen muss. Und die Erfahrung hat er jetzt gemacht. Sein Debüt ging dann, wie du es auch schon richtigerweise gesagt hast, nach dem ersten Inning direkt vorbei. Es ging in die Hose, es war kein schönes Debüt, aber es kann jetzt nur besser werden. Er muss da einen Haken dran machen, da wird er einen Haken dran machen. Und ich glaube, klar, jeder aus der Dodgers-Fan-Bubble hat sich das Ganze natürlich ein bisschen erfolgsversprechender erhofft.
Ja, und Ich glaube, selbst auch nicht aus der Bubble. Ne? Also, ich bin jetzt kein Dodgers-Fan. Aber natürlich habe ich das auch jetzt so ein bisschen verfolgt, wie die sich verstärkt haben in der Offseason. Und ich habe es zumindest so mitbekommen, als gilt Yamamoto so ein bisschen als Hidden Talent und wirklich, dass er wirklich groß rauskommen kann. Und wie gesagt, deswegen war ich ein bisschen überrascht. Aber er hat ja bald seine zweite Chance. Und zwar startet er, glaube ich, wieder im Spiel gegen die Cardinals am Sonntag. Sonntagnacht müsste das sein. Genau, und
Genau,
da
ja.
schauen wir mal, ob er sein Debüt wieder wettmachen kann. Und ich glaube, wenn das dann, vielleicht, wenn er da wirklich mal irgendwie so ein, zwei Innings ohne Hit hat oder so, dann ist das auch wieder ganz schnell vergessen.
Würde ich unterschreiben.
Sehr gut. Ja, ansonsten war Spiel 2 generell ein deutlich wilderes und auch offensivlastigeres Spiel. Ich glaube, die Padres, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren lange Zeit relativ weit vorne, bis die Dodgers da nochmal rankamen. Und am Ende wurde es dann doch noch ziemlich knapp. Aber ich habe Spiel 2 auf jeden Fall sehr genossen. Es war sehr viel los auf den Bases. Und ja, letztendlich war es korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Niklas, 15 zu. Was war es? Was hatten die dort erst am Ende?
Spielausgang 15 zu 11 für die
15
Padres.
zu 11, genau. Ja, also das haben die Padres am Ende gezogen. Wie gesagt, die Dodgers haben in den letzten Innings aber nochmal ziemlich aufgeholt. Und das Spiel hat Bock gemacht auf mehr. Letztendlich glaube ich auch da wieder so viele Punkte fallen in den wenigsten Regular Season Games. Ich führe es auch wieder ein bisschen darauf zurück, dass die Spieler einfach im Kopf noch ein bisschen im Spring Training drin waren. Und genau, letztendlich war es aber trotzdem alles in allem ein sehr, sehr spannendes Spiel. Und hat mich heiß gemacht für das, was jetzt für uns morgen kommt.
Auf jeden Fall. Also es war, ich habe mir gestern noch mal eben oder erneut die Highlights dann noch mal wieder reingezogen. Als neutraler Zuschauer war das, denke ich, ein sehr, sehr geiles Spiel. Es war echt vogelwild zwischendurch, wo auch dann die Dodgers mal auf der First Base geworfen haben, wo überhaupt niemand stand, wo
Jo,
man sich
das
dann gedacht
stimmt,
hat,
ja.
okay, das sind so Sachen, die dürfen zumindest im Oktober oder November nicht mehr unbedingt passieren. Und ich gucke
Auf
gerade
jeden
parallel
Fall.
nochmal im Boxscore rein. 18 Hits für die Padres, 16 für die Dodgers. Zwei Errors auch von den Dodgers. Und ich meine auch, dass beide Errors von Max Muncy waren, der das sehr, sehr, sehr unglücklich agiert hatte an der Third Base. Und
Ja,
aber
den könnte man noch mal
zumindest
eben
konnte.
wegtraden eigentlich, ne?
Ja, ich glaube, den brauchen wir doch wohl nochmal fürs Hitting. Ist er dann auch immer ganz nett und kann da die ein oder andere Bombe nochmal produzieren. Aber Jake Kronwors, am Tag zuvor, derjenige, der das Spiel eigentlich dann verloren hat, wenn man so möchte, war dann am zweiten Tag, ich gucke gerade, zwei Runs, vier Hits, vier RBIs.
Genau,
Also
sowohl
der
gut
hatte echt
dabei.
ein
Ja.
mega, mega starkes Spiel. Und bei den Dodgers wusste ich es noch, bei 5 At-Bats, 4 Hits, 6 RBIs, 2 Runs. Also war Betts ist auch schon in Mid-Season-Form aktuell unterwegs. Aber wie du es gesagt hast, es war ein unterhaltsames Spiel. Auf jeden Fall leider mit dem falschen Ausgang für die Padres aus meiner Sicht. Aber worum man zumindest als Dodgers-Fan noch weiter hoffen kann und was eigentlich auch fürs Team spricht. Die Dodgers, beziehungsweise die Padres sind ja sehr, sehr schnell weggezogen auch, dass die Dodgers immer wo wieder zurückgekommen sind. Das heißt, die Chemie
Ja, das
stimmt ja
stimmt.
irgendwo auch dann im Team. Und von daher 1-1, unser letzter oder vorletzter Interviewgast, so muss man es ja sagen. Der Kevin hat gesagt, es geht im Split. Ich war da ja optimistischer. Mit dem 2-0 für die Dodgers hat Kevin leider recht behalten. Aber es war ein Ausflug, wenn man so möchte. Die Saison geht 162 Spiele, jetzt noch 160. Ich sehe es vielleicht auch so ein bisschen. War eine Klassenreise für die Dodgers. Man hat sich nochmal wieder beschnuffeln können. Und von daher, jetzt morgen, Donnerstag, geht die Saison endlich los. für die Dodgers gegen die Cardinals. Und ich hoffe, dass man da dann, wie gesagt, schon die ersten oder ein Statement setzt und die Serie natürlich idealerweise in Sweep holt. 4 oder 3 Spiele sind es, glaube ich. Aber die Serie sollte man auf jeden Fall gewinnen, ja.
Genau. Schauen wir mal, was da noch so kommt. Aber ich finde deine Wortwahl gut, also dass sie die Dodgers und die Padres sich beschnuffelt haben.
Ein schönes Wort. Ja, und schauen wir mal weiter, war auch ein guter Punkt. 2025 ist es tatsächlich gerade die Planung, dass die MLB das Gleiche nochmal wieder verursacht. Die Saison soll in Japan diesmal eröffnen. Und scheinbar sind wohl die auserwählten Teams die Dodgers und die Chicago Cubs. Und jetzt überlegen wir mal weiter. Otani darf 2025 oder soll 2025 wieder pitchen dürfen. Cleverer Schachzug der MLB. Das Einhorn, den japanischen Einhorn, seinen ersten Start direkt im Heimatmarkt zu geben. Ich glaube, die Ticketpreise werden durch die Decke gehen.
Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich mir einen Flug buche nach wo ist das, Tokio dann? Oder?
Vermutlich, ich denke, vermutlich in Tokio. Ja.
Nach Japan, wie auch immer. Buche, aber mal schauen, ob ich das da mache. Oder,
Betriebsausflug machen wir hin.
Genau, Basis Loaded, Mannschaftsausflug oder wie nennen wir es dann?
Sponsored by Franz and Friends, unserem treuen Partner der Franz Brötchen in Hamburg.
Genau, da wollte ich auf jeden Fall auch nochmal anfragen. Ich war letztens am Bahnhof, habe es leider vergessen, aber ich ziehe da mein Billigtrikot an und frage, ob die das mal dem ein bisschen Geld locker machen.
Du warst bestimmt am Bahnhof in Hamburg. Du warst bestimmt am Bahnhof in Hamburg, um dort in einen örtlichen Elektromarkt zu gehen und dir ein gewisses Spiel zu kaufen, was auf den Markt gekommen ist, richtig?
Ja, so ähnlich. Also ich wollte gerade sagen, ähnliche Einleitung, aber ein bisschen anders. Und zwar so viel Fantasy, wie wir hier gerade besprechen, gibt es eigentlich nur in MLB The Show. Genau, also ich habe es direkt runtergeladen. Auf der PlayStation 5 spiele ich und bin auch da froh, also auch das trägt dazu bei, dass ich einfach wieder Bock habe auf Baseball. Bei uns, bei den Steelers geht die Saison jetzt auch so langsam wieder los, wir trainieren wieder draußen. Nebenbei trainiere ich drin in meinem Wohnzimmer an der PlayStation. Also bei mir gibt es nur noch Baseball rund um die Uhr.
Lass die Arbeit Arbeit sein, einfach nur zocken, Baseball spielen, schlafen gehen. Schöner kann der Tag doch gar nicht sein.
Ja, so ähnlich läuft das bei mir ab, ne? hast du schon bei The Show reingeschaut? Oder spielst du überhaupt?
Ich muss tatsächlich sagen, bei mir war der Hype sehr, sehr groß. Ich habe mir das Ganze einmal für die Xbox runtergeladen, die ich hier in Münster habe. Und in meiner Heimatstadt habe ich meine PlayStation rumliegen. Ich habe es tatsächlich jetzt auf beiden Konsolen runtergeladen. Und war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich hatte so Bock drauf, habe es jetzt auch schon so ein bisschen angezockt. Bisher hat tatsächlich so ein bisschen die Zeit gefehlt, aber das, was ich bisher gezockt habe oder gesehen habe, mega, mega geil. Also angefangen von der Grafik her, aber auch von der Flüssigkeit, also vom Spielgefühl, ist es mega realistisch, als ich es gezockt habe. Ich war so ein bisschen geschockt und dachte so, ey, das fühlt sich richtig, richtig real an. Ich weiß nicht, wie empfindest du es?
so weit wie du würde ich jetzt nicht gehen. Ich weiß nicht, spielst du mit VR oder so, dass sich das so real bei dir anfühlt?
Vielleicht habe ich einfach den besseren Fernseher als du.
Das kann sehr gut sein. Das kann sehr, sehr gut sein. Mein Modell ist schon ein bisschen älter. Ich habe noch so einen alten Röhrenfernseher, weißt du, der so 5 Kilo wiegt.
Dann.
Nein, Spaß.
Dann genau, Babe Ruth da wahrscheinlich noch bei dir rum.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Nee, aber ich finde das Spiel auch geil. Letztendlich muss man dazu sagen, das ist wie bei sehr vielen Sportspielen heutzutage. Es ist letztendlich im Grunde immer noch das gleiche Spiel wie letztes Jahr und auch wie das Jahr davor. Das hast du bei FIFA oder ich weiß nicht, EA Sports oder wie heißt das jetzt? EAFC, genau.
Ja, irgendwie so.
Ist ja auch egal. Bei sehr vielen Sportspielen ist das einfach die Sache. Du hast dann die geupdateten Mannschaften und neue Spieler drin. Ein bisschen was wurde tatsächlich an der Grafik geändert. Also ich finde es tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, auch schon nochmal ein bisschen gestochener. Die Animationen haben sich ein bisschen verändert. Generell das Interface, wie man durchs Menü scrollt, das ist mir sofort aufgefallen, dass das verändert wurde zum letzten Jahr. Genau, und ansonsten finde ich MLB The Show wie jedes Jahr einfach ein geiles Spiel. Und
absolut.
Genau. Macht jetzt mit dem Zeitpunkt, dass es vor der Saison sogar noch erscheint, macht einfach Bock auf Baseball. Und das ist, glaube ich, das Hauptziel des Spiels. Kommen wir nochmal zu anderen Neuerungen, vielleicht die mir aufgefallen sind oder die sich generell in der neuen Version von MLB The Show verändert haben. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, das Interface und generell das Design, die Grafik, die hat sich verbessert. Ich glaube, die haben auch so ein bisschen an der Spielmechanik gedreht, dass man also die Tags bei Steals, dass die irgendwie ein bisschen anders ablaufen. Habe ich jetzt nicht so viel von gemerkt, ehrlich gesagt, aber ich glaube, generell drehen die da jedes Jahr ein bisschen auch an der Physik, dass der Ball nochmal ein bisschen realistischer fliegt und solche Kleinigkeiten, sagen wir mal. Aber das ist auf jeden Fall auch eine sehr coole Sache. Eine, vielleicht eine größere Änderung, die es jetzt in diesem Jahr neu gibt bei The Show, ist, dass du auch als Frau eine Karriere oder diese Road to the Show Karriere erstellen kannst. Also du kannst dir da eine Frau erstellen und dann mit der eben diesen Karrieremodus spielen. Niklas, hast du dich als Frau erstellt oder?
Tatsächlich habe ich die Funktion genutzt, du kannst ja dein Gesicht scannen und dann wird es ins Spiel übertragen, was ich sehr geil finde. Das habe ich gemacht und ich erkenne mich auf dem Bild wieder. Das heißt, das macht dann noch doppelt Bock, wenn es noch wirklich realistisch aussieht. Das Thema, dass die Frauen auch bei Road to the Show und so weiter mit dabei sind, finde ich, macht Sinn. Also warum auch nicht, ne? Thema Gleichberechtigung will ich gar nicht großartig anführen, aber auch aus Marketing-Gesichtspunkten, du erfasst damit ja auch noch einen weiteren Markt, das muss man ja auch da mal einfach runterbrechen, weil es ja glücklicherweise auch viele Frauen gibt, die sich für Baseball und auch fürs Gaming interessieren und warum denen nicht ihren eigenen Charakter erstellen lassen und dass die, sag ich mal, sich dann irgendeinen Mann möglichst weiblich irgendwie darstellen müssen. Warum gibt man nicht die Bühne? Andere Sportspiele haben es schon länger. Ich glaube auch EA FC, also früher dann unter FIFA, glaube ich, ist schon mit angefangen, dass ja dann auch die Frauenmannschaften mit drin sind oder Nationalmannschaften. Jetzt bin ich da nicht so ganz im Thema. Ich glaube auch bei NHL, also beim Eishockey, sind auch mittlerweile Frauenmannschaften mit drin. Von daher stehe ich hinter, finde ich gut, gute Sache.
Ja, genau. Also ich denke letztendlich ist es wahrscheinlich für die Entwickler eine kleinere Änderung gewesen. Ich meine, ne, ob du jetzt den Charakter irgendwie vom Körperbau und vom Gesicht her ein bisschen anders darstellt, ich glaube, das ist auf der Entwicklerseite, wie gesagt, eine kleinere Anpassung, aber hat, glaube ich, wie du es schon richtig gesagt hast, einen großen Impact, letztendlich auch einfach ein viel diskutiertes Thema. Ich glaube auch einfach aus den Gesichtspunkten der Diversifizierung und dass du einfach ein breiteres Publikum tendenziell ansprichst, ist das auch eine super Sache. So gehe ich auch voll und ganz mit. Was dich sonst in The Road to the Show, in dem Modus, wo du quasi deinen Charakter erstellst und mit der oder mit dem Charakter dann ganz unten in den Minors anfängst, da hat sich noch was geändert, und zwar fängst du jetzt nicht einfach in den Minors bei irgendeinem Team an, sondern es gibt jetzt den sogenannten Draft Combine. Das heißt, wenn du da deine Karriere erstellst, dann hast du erstmal so ein paar Trainingsspiele und generell Trainings, woran du dann bemessen wirst und dann eben ja erstmal in so einem Draft oder in Exhibition Games, so nennen die das, glaube ich, spielst und daran oder daran bemessen, wie du dich dann schlägst, kommst du dann in den Draft und wirst dann in der jeweiligen Runde, wie gesagt, wenn du jetzt irgendwie nur Home Run schlägst, dann bist du wahrscheinlich im First Round Pick. Wenn du so wie ich 50 Mal daneben schwingst, dann landest du bei den Red Sox, so wie ich jetzt in meiner Karriere. Aber genau, das ist, glaube ich, auch eine ganz coole Sache. An sich.
Immerhin bist du noch vor den Athletics dann gelandet, also hätte schlechter kommen können.
Genau, ich glaube, ich war am Ende ein 10th Round Pick. Nicht so gut, aber komm, Red Sox, ich rock das und für dir zu World Series. Genau. Aber an sich, Road to the Show ist generell so mein Lieblingsmodus. Das ist eine ganz geile Sache. Und das bockt einfach, wenn du da deine Karriere mit dir selber durchspielst oder mit deinem fiktiven Charakter. Genau, ganz kurz noch eine andere Sache, die sich auch noch geändert hat oder was neu dazugekommen ist. Und zwar gibt es jetzt die Derek Jeter Storyline. Das heißt,
das ist sehr geil.
Genau, Derek Jeter, bekannter Name, Yankees All-Star. Du spielst verschiedene Momente aus deiner Karriere. Fängst an mit seiner Rookie-Season aus 1995. Spielst dann irgendwann das All-Star-Game. In 2000 war das, glaube ich, habe ich hier notiert. Und genau, halt durch verschiedene Momente seiner Karriere. Und das finde ich eine sehr coole Sache. Ja, einfach da mal so, ja, so live sozusagen oder halt im Videogame mitzuerleben, wie Derek Jeter generell so tickt. Also er hat auch so ein paar Cutscenes und ein paar Interviews, die dann in diese Storyline mit reingeschnitten sind. Und das finde ich eine super coole Sache. Und dann hat sich noch eine Sache geändert im Diamond Dynasty Modus. Das ist der Online-Modus letztendlich von The Show. Und zwar kann man da jetzt Koop spielen mit bis zu 3 Spielern. Das heißt, du spielst dann ja, mit Randoms oder ich glaube, du kannst sogar mit Freunden zusammen dann im Dreier-Team gegen 3 andere spielen online. Habe ich mal ausprobiert, ist auch eine ganz witzige Sache. Solange du nicht irgendwelche Trottel mit in deinem Team hast, die gar nicht treffen, dann ist es natürlich nicht so geil, aber genau. Also wenn du mal hier Bock auf ein 2v2 oder so hast, dann sag Bescheid, dann finden wir uns mal zusammen.
Definitiv, da hätte ich direkt Bock drauf und das bringt mich weiter auch auf die Idee. Wir hatten ja in der vorletzten Folge hatten wir mal das Bases Loaded MLB The Show Turnier angekündigt und euer Feedback war echt enorm positiv. Also ich denke, wenn es bei uns die Zeit und die Kapazitäten zulässt, dass wir da mal auf jeden Fall intensiver in die Planung reingehen, weil das wäre mega geil. Und dann suchen wir Mr. Bases, Mr. oder Mrs., müssen wir natürlich fairerweise dazu sagen, Mr. oder Mrs. Bases Loaded MLB The Show Champion.
Den suchen wir nicht, der sitzt dir hier virtuell gegenüber. Also ich bin schon fleißig am Trainieren. Ich mache auf jeden Fall jeden Platz, der sich mir in den Weg stellt in der Showturnier.
Dann packen wir vorher bei Franz und Friends etwas Schlechteres in dein Franzbrötchen mit rein, damit du verletzungsbedingt ausfällt und es dir so flau im Magen geht, wie es bei mir gerade der Fall ist. Spaß beiseite, abgerechnet wird zum Schluss.
Genau. Ja, schauen wir mal, ob wir das organisieren können. Wäre, glaube ich, eine ganz coole Sache. Generell, schreibt uns auch dazu vielleicht zum Turnier nochmal, falls ihr da Bock drauf habt. Also wie gesagt, wir haben schon ein bisschen was an Feedback bekommen, aber ja, schreibt uns gerne nochmal, dann geht es vielleicht alles ein bisschen schneller, wenn ihr uns da pusht mit dem Turnier. Ansonsten schreibt uns auch gerne generell, ob ihr MLB The Show zockt, welchen Modus ihr am liebsten spielt. Und genau, lasst uns da gerne was zukommen. Generell ist das Spiel ja auf der Xbox, PlayStation und glaube ich sogar auf der Nintendo Switch verfügbar. Und falls ihr MLB The Show bisher noch nicht habt, Niklas, ich glaube, wir haben in der letzten Woche ein Gewinnspiel auf Instagram gepostet.
Ja, darf ich der Glückliche sein, der andere Leute glücklich macht?
Du darfst, du darfst.
Sehr schön. Ich bin heute der Osterhase, der Geschenke verteilen darf. Ja, für diejenigen, die vielleicht bisher noch kein MLB-Show haben und von unserem Gewinnspiel mitbekommen haben, wir haben nämlich freundlicherweise, und da geht ein dickes Dankeschön an PlayStation raus, die haben uns nämlich drei, und ich sage bewusst drei Codes zur Verfügung gestellt, die wir verlost haben. Zwei davon haben wir über Instagram verlost und da war auch ein enormer positives Feedback von euch gekommen. Also das ist schon echt enorm, wie viele Leute da kommentiert haben und beim Gewinnspiel teilgenommen haben. Und da haben wir jetzt, oder werden wir, muss ich dazu sagen, werden wir jetzt zwei Gewinner küren, die sich über dann die jeweiligen Codes freuen dürfen und MLB The Show zocken dürfen. Und die sind natürlich dann auch freundlich eingeladen, sich mal gegen uns zu messen. Da spielen wir vielleicht doch mal erst aus, wer für Bases Loaded in die Bresche springen wird. Und parallel, wo ich hier jetzt gerade rede, haben wir nämlich zwei Gewinner. Lukas, gib mir bitte einen Trommelwirbel.
Ja, wie soll ich das jetzt machen?
Die Gewinner sind Jascha Wilke und Flo_Hu_90. Also die beiden Gewinner, Jascha Wilke und Flo_Hu_90, die freuen sich jetzt über zwei Codes MLB The Show. Ihr könnt uns einfach auf Instagram anschreiben, wir klären dann alles Weitere, aber ihr dürft euch darüber freuen, dass ihr die Codes für MLB The Show 2024 gewonnen habt.
Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Sehr geil.
Und danke an alle anderen, die auf jeden Fall mitgemacht haben. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu traurig und holt euch das Spiel trotzdem. Aber ich habe ja gerade von drei Codes gesprochen. Es gibt nämlich noch einen weiteren Code, den wir hier als kleines Easter Egg versteckt haben. Und wie ihr diesen weiteren Code gewinnen könnt, das wird jetzt einmal Lukas vorstellen.
Mensch, ich darf das vorstellen. Also,
ja, jeder soll Leute glücklich machen.
Da muss ich nochmal tatsächlich ganz kurz gucken, was wir jetzt besprochen haben. Genau, ja, und zwar gibt es den dritten Code, in dem ihr uns eine Nachricht auf Instagram schreibt, mit der Antwort auf folgende Frage. Geht Yannick Walter lieber zum WBC oder zur Olympia? Oder würde er lieber zum WBC oder zur Olympia gehen? Wie ihr euch vielleicht schon vorstellen könnt, hat sich die Antwort auf diese Frage eventuell in der letzten Folge von uns versteckt, in der wir mit, beziehungsweise Niklas, du warst alleine, mit Yannick Walter ein Interview geführt hat. Also genau, eventuell findet sich die Antwort da. Sobald ihr die Antwort habt, schreibt uns auf Instagram. Und schickt uns gerne auch dabei dann noch ein Screenshot, dass ihr Bases Loaded auf Instagram und auch im Spotify oder auf der Podcast, auf dem Podcast-Portal eurer Wahl, dass ihr uns da folgt. Genau, das sind die Teilnahmebedingungen für den dritten Code. Wer zuerst kommt, mal zuerst, würde ich sagen. Von daher, seid schnell, hört nochmal in die letzte Folge rein und schreibt uns eine Nachricht.
Damit ist das Gewinnspiel eröffnet und ich bin gespannt, wer mir als erster die richtige Antwort schreibt und wo er sie eventuell finden wird. Ich glaube, die letzte veröffentlichte Folge könnte vielleicht das Osterei versteckt sein, was euch zu MLB The Show auf eurer Konsole bringt. Ja, MLB The Show, spannend auf jeden Fall. MLB The Show, ich zocke am meisten tatsächlich den Karrieremodus und habe mit meinen Oakland Athletics jetzt angefangen, wie gesagt, beim letzten oder vorletzten Mal. Ja, ich brauche so ein schlechtes Team und will das ganz groß aufbauen. Und da sind natürlich Roster-Moves ganz, ganz wichtig für. Und Roster-Moves waren jetzt diese Woche in der MLB ganz, ganz stark unterwegs gewesen. Und dieses Thema werden wir anschließend besprechen mit euch, denn unser Interviewgast hat sich jetzt einmal hinzugefügt. den wir jetzt hier zu unserer virtuellen Bühne einmal mit hinzunehmen werden. Und unser Interviewgast ist in dem Fall der Tim Meyer. Der ein oder andere kennt ihn schon vielleicht aus unserer Spezialfolge fast genau vor einem Jahr zum World Baseball Classic. Und ja, wir haben den deutschen Umpire, der beim WBC 2023 dabei war und dabei auch beim ersten und einzigen Perfect Game der WBC-Geschichte. Tim Meyer, herzlich willkommen.
Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Jetzt so
quer. Sehr gut sogar.
Ohne vorherigen Test. Perfekt.
Sehr gut. Freut uns, dass du...
Will ich mal hoffen, dass mein Sohn sich bedeckt hält. Der sitzt nämlich gerade da hinten irgendwo und puzzelt.
Sehr schön.
Gibt es ein Baseball-Puzzle?
Ja.
Nee, wir haben noch gar kein Baseball-Puzzle. Guter Hinweis. Müssen wir mal gucken, wo wir es herkriegen.
Ja, sollten wir mal schauen. Ich weiß nicht, gibt es eins?
Amazon hat alles.
Ja, stimmt.
Wäre mir jetzt auch erstmal neu, aber ansonsten gibt es ja immer noch die Möglichkeit, beim Drogeriemarkt sich selber Puzzle zu erstellen und dann nimmt man ein schönes Bild, wie zum Beispiel dein Bild, was du uns damals auch geschickt hattest, an der Third Base. Ich glaube, das war auch das Bild an der Third Base bei dem Perfect Game, richtig?
Du warst wahrscheinlich das mit Javier Baez, wie er um den israelischen Third Baseman rumgeslidet ist. Das war das Perfect Game, ja, genau, richtig.
Ja, wir hatten in der Spezialfolge ja schon mal drüber gesprochen. Wir haben natürlich in der Zeit auch mal viele neue Zuhörer bekommen. Deswegen geben wir dir den Ball nochmal wieder rüber. Tim, stell dich gerne nochmal eben vor, wie du zum Baseball gekommen bist und wie du ja auch dann Umpire geworden bist.
Mache ich gerne. Tim Meyer, 47 Jahre alt, wie man gerade schon hören konnte, Vater eines Sohnes. Mehr Kinder gibt es also nicht. Verheiratet. Bin zum Umpire gekommen durch einen ehemaligen Klassenkameraden, der mich irgendwann einfach mal mit zum Wintertraining genommen hat. Damals noch in Köln. Ich bin gebürtiger Kölner, wohne mittlerweile südlich von Frankfurt in Dreieich. Und direkt beim ersten Training war mir eigentlich klar, dabei bleibe ich. Auch wenn da natürlich jetzt von Regelkenntnissen oder Ähnlichem glücklicherweise noch gar nicht die Rede war. Aber der Sport hat mich irgendwie direkt vom ersten Training an gefesselt. Da war ich 12 und bin dann auch wirklich dabei geblieben. Habe dann relativ schnell mit 14 Junioren-Nationalmannschaft gespielt. Habe an 2 Europameisterschaften teilgenommen. Habe aber tatsächlich nur ein Jahr in der ersten Bundesliga gespielt, den Rest meines aktiven Daseins eigentlich in der zweiten Liga verbracht. Erst bei den Cologne Cardinals und dann bei den Holzwickede Joe Boxers. Bis ich dann 28 geworden bin, da habe ich dann den Handschuh an den Nagel gehangen. Mir war aber von vornherein klar, dass ich dem Sport auf jeden Fall treu bleiben möchte. Und für mich war auch das Schiedsrichterwesen immer ziemlich interessant, sodass ich also schon, bevor ich dann mit der aktiven Laufbahn aufgehört habe, mit der aktiven Laufbahn als Spieler, die A-Lizenz im selben Jahr auch gemacht habe. Das war 2005 und 2006 hatte ich dann mein erstes Spiel in der ersten Bundesliga auf dem Platz als Schiedsrichter. Und von da an ging es relativ flott. 2010, glaube ich, das erste Mal eine deutsche Meisterschaft im Finale. 2014 die erste Weltmeisterschaft in Mexiko. 2018 die zweite Weltmeisterschaft in Panama. 2020 dann die U23-Weltmeisterschaft wieder in Mexiko. Und 2021 dann die U23-Weltmeisterschaft in Taiwan. Und das war dann so die Feuertaufe vor dem Highlight 2023 WBC in Miami, Vorrunde. Was waren das überhaupt für ein Pool? Ich glaube Pool C, ne? Mit Puerto Rico, Dominican Republic, Venezuela, genau. Ja, wie schon gesagt, das absolute Highlight, auf das ich tatsächlich auch schon, seit ich 2006 das erste Mal in der ersten Bundesliga auf dem Platz stand und gleichzeitig auch in dem Jahr die erste Edition der WBC stattfand, war das immer mein Ziel, da hinzukommen. das ich dann 2023 erreicht habe. Ja, so kann es gehen.
Ja, geil, also super cooler Werdegang. Auch super spannend, was du so erzählst, wie viel du auch in den letzten Jahren rumgekommen bist. Das finde ich schon erstaunlich. Und ja, auch super Abschluss hoffentlich nicht, aber wo du gerade erzählt hast, dass das seit Anfängen quasi schon dein Ziel war, zum WBC zu kommen und du das dann das Ziel auch erreicht hast. Super, super geile Sache. Erzähl uns doch mal, wie sieht es jetzt, also wir haben ja jetzt, oder du hast ein bisschen was erzählt über die Vergangenheit. Wie sieht deine Planung für die Saison 2024 aus?
Ja, was ich natürlich jetzt außen vor gelassen habe, sind die ganzen internationalen Turniere innerhalb Europas, ne, die natürlich nebenbei dann auch noch gelaufen sind, also Europameisterschaften im Juniorenbereich, im Seniorenbereich. Champions Cups, warum ich das jetzt noch sage, ist, weil das auch 2024 ansteht. Das heißt, im letzten Jahr habe ich bei den europäischen Turnieren auch ganz bewusst eine Pause eingelegt. Das hat auch ganz viel natürlich damit zu tun, dass ich eine Familie habe und solche Turniere dann immer von meiner Urlaubszeit abgehen und so ein bisschen Urlaub im Jahr dann natürlich auch noch für die Familie übrig bleiben muss. Deswegen habe ich letztes Jahr ganz bewusst gesagt, okay, mehr opfere ich dann dieses Jahr nicht mehr dafür. Das sieht dieses Jahr dann wieder anders aus. Das heißt, auch in diesem Jahr werde ich dann wieder auf europäischer Ebene unterwegs sein. Übernächste Woche, übernächstes Wochenende fängt erstmal die Saison an. Sprich, jetzt das kommende Wochenende haben wir Vorbereitungsspiele in Mainz mit drei weiteren Kollegen. Dann fängt die Saison an. Da freue ich mich schon unheimlich drauf, bei hoffentlich gutem Wetter. Und im Laufe des Jahres wird es dann einige Champions Cup Spiele geben im neuen Format. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon berichtet habt, aber es wird ja kein Turnierformat mehr geben, sondern es sind letzten Endes vier Mannschaften, die sich dann unter der Woche treffen, um gegeneinander zu spielen. Zwei tschechische Mannschaften und zwei deutsche Mannschaften. Ja. Mit den Heidenheim Heideköpfen und den Regensburg Legionären. Und dann gibt es noch Mitte des Jahres ein Turnier, bei dem ich dann zugegen sein werde. Und dann werden wir in Deutschland in der Bundesliga die Saison irgendwann abschließen.
Ja, spannend auf jeden Fall. Der Champions Cup ist dann, also wenn man es auf Fußball herunterbrechen würde, so ein bisschen die Champions League, richtig?
Genau, richtig. Bisher hat der Champions Cup immer im Turnierformat stattgefunden. Das heißt also, dass ich dann, jetzt müsste ich lügen, sechs oder ich glaube sogar acht Mannschaften, es müssten acht Mannschaften gewesen sein, für eine Woche getroffen haben, dann in zwei Gruppen erst gruppenintern gegeneinander gespielt haben und dann über Kreuz. Dann gab es immer einen Absteiger, der in den B-Pool abgestiegen ist und letzten Endes dann einen Sieger des Turniers. Und der Weltverband, die WBSC, also nicht die WBSC Europe, sondern die WBSC, hat jetzt damit begonnen, quasi so ein Liga-Format so ein bisschen aufzubauen und möchte das auch nach Europa ausweiten. Und aus diesem Grund haben wir wohl dann das erste Mal in diesem Jahr eben nicht mehr das Turnierformat, sondern eben dieses tatsächlich Spielformat unter der Woche, wo dann aber die Holländer und die Italiener gesagt haben, nee, da machen wir nicht mit, das ist uns zu viel Reiserei, die Kosten sind so hoch. Deswegen bleibt es jetzt bei den zwei tschechischen Mannschaften und eben den beiden deutschen Vertretern.
Ja, okay. Und da bist du ja dann, wie du es auch selber gesagt hast, bist du dann dabei. Weißt du schon, wie dann dort der Ablauf aussehen wird? Wirst du in den deutschen Spielen eingesetzt oder wirst du dann auch nach Tschechien reisen?
Ich bleibe tatsächlich in Deutschland und ich muss gerade kurz überlegen, ich glaube, zwei Spiele sind mit tschechischer Beteiligung gegen eine deutsche Mannschaft und das dritte Spiel ist meines Wissens nach dann mit rein deutscher Beteiligung, also Heidenheim gegen Regensburg.
Okay, spannend. Das heißt, so wie ich es jetzt gerade verstanden habe, die Spiele finden dann alle in Deutschland statt oder jeweils bei den Teams?
Genau, die spielen finden jeweils bei den Teams statt, aber in Deutschland haben wir dann eben natürlich auch die Paarungen, die jeweils in Heidenheim und Regensburg stattfinden. Aber Heidenheim und Regensburg fahren dann natürlich auch nach Tschechien, genau.
Ja, bin ich mal gespannt.
Und welche Frage ich gerade stellen wollte, jetzt darüber hinaus, wenn du auch zwei deutsche Mannschaften aufeinandertreten, ist es ja vom Ablauf her wie ein normales Bundesligaspiel. Wie läuft so ein typischer Spieltag für dich als Umpire oder deine Umpire-Crew letzten Endes ab? Also ihr habt, sag ich mal, Samstag ein Spiel, wann reist ihr an? Macht ihr direkt beide Spiele, wenn es ein Samstag-Sonntag-Spiel ist? Erzähl uns mal, wie läuft so ein typischer Game Day als Umpire oder als Umpire-Crew ab?
Es kommt drauf an. Das ist eigentlich immer die Antwort, die für alles richtig ist. Ne? Es kommt zum einen darauf an, wer von wo, also von den Schiedsrichtern aus jetzt gesprochen, wer von wo anreist. Es gibt natürlich auch Spieltage, die müssen dann von uns, ich bin ja auch einer der Einteiler der ersten Bundesliga, einer von dreien zusammen mit dem Jens Urban und dem Jens Weider, teile ich also die ersten Bundesligaspiele ein. Und dann achten wir natürlich auch immer sehr darauf, dass die Umpire nicht von allzu weit weg anreisen, einfach um die Kosten möglichst gering zu halten für die Vereine. Das ist aber auch nicht immer möglich, sodass natürlich durchaus unter Umständen Kollegen dann ohnehin übernachten müssen. Das heißt, als Crewchief kümmert man sich dann schon mal um die Übernachtung der Kollegen. Das geschieht in der Regel eine Woche im Voraus. Wenn man selber auch übernachtet, ja, dann plant man das natürlich entsprechend ein, fährt je nachdem, wo das Spiel ist, zeitig los, und zwar so zeitig, dass man mindestens eine Stunde vor Spielbeginn vor Ort ist. Dann gibt es Spielpaarungen, bei denen man natürlich mit Kollegen auf dem Feld steht, mit denen man nicht sehr, sehr häufig zusammenarbeitet. Das heißt, da fällt dann das sogenannte Pre-Game, die Besprechung vor dem Spiel, in der Regel noch mal etwas umfangreicher aus, wobei wir ja die Standards ohnehin alle kennen. Trotzdem geht man dann da noch mal drüber, geht die Zeichen noch mal durch, die man untereinander vereinbart. Das ist oftmals nicht der Fall, wenn man mit einer angestammten Crew auf dem Platz steht, dann trifft man sich auch eine Stunde vorher, braucht davon dann aber deutlich weniger Zeit, weil man sowieso genau weiß, was der andere auf dem Platz macht und muss dann nicht nochmal so sehr über die Einzelheiten sprechen. Dann findet das Spiel statt oder die Spiele im Fall eines Doubleheaders, von denen wir ja glücklicherweise immer weniger haben. Und im Nachgang, und das ist uns sehr, sehr wichtig, findet dann in der Regel eine sehr ausführliche Nachbesprechung nochmal statt. Denn, und das sage ich auch immer wieder, das ist oftmals die einzige Chance, die wir in der Woche haben, wo wir mit Gleichgesinnten auf dem Platz stehen, die auch tatsächlich wissen, was der jeweils andere da zu tun hat, sodass das Feedback der Kollegen dann für uns unheimlich wichtig ist. Und da nehmen wir uns dann auch sehr viel Zeit für, um dann einzelne Situationen nochmal zu besprechen, um einzelne Leistungen zu besprechen. Ja, da wird dann auch nach der Einschätzung der Kollegen gefragt, wie denn die Strike Zone war, wie man positioniert war für einzelne Plays, wenn es knappe Plays gab, ob denn die Einschätzung des Kollegen, der den Call gemacht hat, der Meinung der anderen Kollegen nach richtig war, ob man besser hätte stehen können und so weiter und so fort. Also da lege ich oder da legen wir sehr, sehr viel Wert drauf, dass wir da auch nochmal Zeit investieren, um da das Feedback der Kollegen einzuholen. Und danach geht es dann nach Hause und eventuell am nächsten Tag direkt wieder hin.
Ja.
Geht das Spiel von vorne los?
Super spannend, dass ihr da auch so eine Nachbesprechung habt. Hätte ich jetzt so gar nicht gedacht, aber ich glaube, das ist ein, so wie du es gerade schon gesagt hast, das ist ein wichtiger Faktor, dass man einfach das Feedback von seiner eigenen Leistung bekommt.
Ja, wenn ich da also kurz reingrätschen.
Ja, klar.
Wenn ich da kurz reingrätschen darf. Also ich habe früher als Fußballschiedsrichter agiert. Von daher, ich kenne den Blick aus der Schiedsrichterbrille so ein bisschen. Und Feedback ist unheimlich wichtig, definitiv. Also nach einem Spiel zusammenzukommen, in der Kabine zu sitzen und das Spiel so ein bisschen Revue passieren zu lassen, das macht unheimlich viel, um selber auch wieder vielleicht vom Adrenalin-Level ein bisschen runterzukommen, aber auch einfach für die nächsten Spiele einfach, ja, die gewisse Situation, die dann vielleicht gewesen ist, die auch vielleicht strittig war, dass man die verarbeiten kann und dass man fürs nächste Spiel dann auch wieder mental ready ist. Ich meine, gerade im Baseball, wenn es ein Doubleheader ist, geht es ja Schlag auf Schlag weiter oder halt auch am nächsten Tag. Ist beim Fußball ja dann ein bisschen anders. Da gönnt man sich den Luxus der Pausen ein bisschen länger zu ziehen. Von daher kenne ich das so zu gut, dass diese Nachbesprechung ganz, ganz wichtig ist. Ja.
Ja, absolut. Also ganz wichtig ist, und das wirst du auch nachvollziehen können, eine gesunde Selbsteinschätzung, dass jemand in der Lage ist, sich auch wirklich sich und seine Leistung auch selber wirklich einzuschätzen. Auch da gibt es natürlich Unterschiede. Aber wie gesagt, das Feedback der Kollegen und ganz ehrlich, ohne dass ich irgendjemandem zu nahe treten will, natürlich gibt es dann auch in den Zuschauerrängen 300 Schiedsrichter, die sowieso alles besser wissen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, so wirklich von der Materie Ahnung haben dann doch die da auf dem Platz stehen. Für uns sind aber auch in den letzten Jahren die Videoaufzeichnungen immer wichtiger geworden, weil man sich dann wirklich Sachen nochmal anschauen kann. Auch ich habe, ich bin ja, weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt hatte, ich bin ja auch der Schiedsrichtervertreter im Ausschuss für Bildung. Das heißt also, ich bin quasi aktuell das Bildungsoberhaupt der Schiedsrichter in Deutschland. Und damit geht dann eben auch anher, dass man Spiele sichtet. Und das macht man dann natürlich in der heutigen Zeit ganz oft, gerade wenn man nicht in der Nähe ist, über Videos und kann da auch unheimlich viel rausziehen. Also da nochmal Dank an alle, die einen vernünftigen Stream liefern. Der nutzt uns auch sehr.
Ja, das mit den Streams, so ganz kurz am Rande, ist, glaube ich, seit Corona nochmal weitaus besser geworden. Und generell ist das, glaube ich, eine geile Entwicklung. Also so kann jeder Fan auch von zu Hause sehen, ja, definitiv, wie das Lieblingsspiel spielt, wie das Lieblingsteam spielt. Genau. Aber sag mal nochmal ganz kurz zu der Vorbereitung, die du gerade angesprochen hast, und vielleicht auch zu den 300 Schiedsrichtern auf der Tribüne. Gibt es Unterschiede für dich in der Vorbereitung, je nachdem, welche Spieler, vielleicht bestimmte Spieler auf dem Platz stehen, welche Coaches in den jeweiligen Teams oder welche Teams generell spielen, oder eben auch vielleicht in dem Sinne, wie die Atmosphäre im Ballpark dann ist?
Was die Vorbereitung betrifft, wenn dann vielleicht natürlich die mentale, ja, dass man sich einfach auf bestimmte Personen, bestimmte Umstände einstellt. Man weiß natürlich vielleicht auch, ja, das sind jetzt zwei Mannschaften, da gibt es so ein bisschen Potenzial für Feuer. Da ist man drauf vorbereitet, aber ich würde nicht sagen, dass jetzt gerade in der Bundesliga für mich eine Vorbereitung im Vorfeld nochmal großartig anders aussieht. Anders ist sowas dann, wenn man auf internationale Turniere fährt, gerade bei so einer WBC, kann man nur erahnen, was einen da erwartet. Und da hat es mir sehr geholfen, dass ich mir solche Dinge einfach vor dem geistigen Auge vorstelle. Und zwar immer und immer wieder, damit man nicht erschlagen wird von der Situation, ne? Wurde man dann trotzdem teilweise, denn die Lautstärke, da konnte einen keiner drauf vorbereiten. Aber trotzdem hilft mir persönlich, dass ich glaube, da muss aber jeder für sich mit umgehen und einen eigenen Weg finden. Ich mache das ganz gerne wirklich, dass ich Dinge im Kopf abspiele und dann schon mal durchgehe, sodass ich auf Situationen vorbereitet bin.
Okay. Niklas, hast du noch
eine Frage? Ja, Tim. Ja, ich würde jetzt mal so langsam rüberkommen zu der, oder weswegen ich dich ja auch angeschrieben hatte, dass wir mal über das Umpire-Wesen, Schiedsrichterwesen in Deutschland zu sprechen kommen. Wie ist bei euch, ich meine, du bist dann ja auch Oberhaupt im Thema der Bildung, wie du es gerade gesagt hast. Das heißt, das ist ja wahrscheinlich auch die erste Anlaufstelle. Wenn ich Umpire werden möchte, gehe ich wahrscheinlich erstmal zum Regellehrgang, richtig?
Jein, also Regeln, natürlich muss ein Schiedsrichter Regeln beherrschen, gar keine Frage. Je weiter man dann aber fortschreitet, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber desto unwichtiger werden eigentlich die Regeln. Da erwartet man dann sowieso von einem, dass er eine gewisse Regelkenntnis mit sich bringt und die muss er auch mitbringen, gar keine Frage. Aber da gibt es ganz, ganz viele andere Sachen, wie zum Beispiel ein Game Management. Wie gehe ich mit Personen, Spielern, Managern, Coaches um? Positioning heißt also, das hat nicht direkt was mit den Regeln zu tun, sondern kenne ich eben die Laufwege, weiß ich, wo ich mich positionieren muss und so weiter und so fort. Also es ist ein Zusammenspiel aus allem. Die Regeln spielen da natürlich eine Rolle. Aber ganz ehrlich, sie sind am Ende nicht mehr das wichtigste Kriterium. Ja, natürlich werde ich bei den Prüfungen zur C-, B- und A-Lizenz auch mit einem Regeltest konfrontiert, den ich auch bestehen muss, überhaupt keine Frage. Aber wenn ich den einmal bestanden habe, dann habe ich die Hürde hinter mich gebracht. Dann soll ich natürlich nicht alles vergessen. Aber dann gilt es ganz, ganz oft, dass ich an vielen anderen Dingen arbeiten muss. Und das ist oftmals eine viel größere Herausforderung, als mir Regeln einzupauken. Davon mal ganz abgesehen, man schafft es ja wirklich 90-95% aller Baseballspiele mit den rudimentären Regelkenntnissen auch zu bestehen. Es kommt ja wirklich selten vor. Gut, ich habe vielleicht mal eine Interference oder eine Obstruction Box. Ja, okay, aber jetzt, dass wirklich diese Regelfeinheiten großartig auftreten würden, das passiert ja ganz, ganz selten. Also ich kann mich auch gut retten, wenn ich in anderen Dingen wirklich gut bin und nicht der Regelcrack. Das ist auch in der Major League tatsächlich so. Ne? Also da gibt es auch ganz viele Schiedsrichter, die würden von sich selber auch behaupten, dass sie das Regelbuch nicht hoch und runter beten können. Aber meistens haben sie dann eben einen in der Crew, der das kann. Und wenn nicht, dann gibt es immer noch New York mittlerweile, ne? Wo man einfach anrufen kann. Die Möglichkeit haben wir leider nicht. Aber mittlerweile sagen die sich auch ganz oft, ich rufe einfach in New York an und lass das nochmal checken.
Ja, also du sagst quasi, wir brauchen auch im Baseball brauchen wir auch einen Kölner Keller.
Ja, ich glaube, das werden wir in meiner Zeit nicht mehr erleben, aber schauen wir mal.
Genau, aber super spannend. Also du sagst quasi, wenn man so eine Karriere wie du im Umpire-Wesen anstrebt oder generell Umpire werden möchte, dann genügt es, eine Basis an Regelkunde zu haben und genau darauf dann eben aufzubauen. Aber man muss jetzt nicht das Regelwerk innen auswendig kennen. Das ist, finde ich, eine spannende Aussage. Hätte ich jetzt so auch gar nicht gedacht. Ich dachte nämlich auch, dass es so ist, dass du voll der Regelcrack sein musst, um Umpire zu werden, weil Baseball ja eben auch schon eher ein Spiel mit mehr Regeln ist als jetzt irgendwie andere Mannschaftssportarten. Aber sag doch mal, wie wird man in Deutschland überhaupt Umpire? Gibt es genug Umpire auch in Deutschland im Baseball? Oder fehlen uns welche? Wie sieht das da aus? Oh. Tim, bist du noch da? Hörst du uns? Okay, da ist die Aufnahme wieder. Ja, super spannend, Tim. Die nächste Frage, die ich da generell noch habe, wie wird man denn überhaupt Umpire in Deutschland? Beziehungsweise nochmal ein bisschen aus einer anderen Perspektive, gibt es in Deutschland überhaupt genug Umpire im Baseball oder fehlen da welche? Ich meine, das ist ja generell, glaube ich, im Schiedsrichterwesen so ein Problem, dass da einfach Leute fehlen. Ist das im Baseball genauso?
Das ist bei uns leider natürlich nicht anders als in anderen Sportarten. Die Corona-Jahre haben uns da sicherlich auch keinen Gefallen getan. Wobei ich sagen muss, dass wir jetzt gerade in der ersten Bundesliga, denke ich, auf einem guten Weg sind, sowohl qualitativ als auch quantitativ. Aber es können natürlich immer mehr sein. Aber gerade die Landesverbände suchen natürlich auch händeringend nach neuen Schiedsrichterkolleginnen und Kollegen, um den Spielbetrieb da ohne Probleme aufrechtzuerhalten und mit entsprechenden Umpiren zu bestücken. Und aus den Landesverbänden kommen dann natürlich auch die Art Schiedsrichter, die dann irgendwann in der zweiten oder ersten Bundesliga auf dem Platz stehen. Wie wird man Schiedsrichter? In vielen Landesverbänden gibt es mittlerweile eine sehr geringe Einstiegshürde. Das ist die D-Lizenz, D wie Dora. Und bei der D-Lizenz ist auch ein schriftlicher und auch ein praktischer Test gar nicht erforderlich. Das heißt also, die D-Lizenz wird in der Regel so erworben, dass man das erste Wochenende eines C-Lehrgangs, C wie Cäsar, absolviert und damit erhält man dann die D-Lizenz und kann Spiele in den niedrigsten Ligen dann als Umpire übernehmen. Bei der C-Lizenz ist der Lehrgang dann doppelt so lang, das heißt also 2 Wochenenden und der Abschluss erfolgt auch durch einen schriftlichen Abschlusstest. Auch da gibt es kein praktisches Prüfungsspiel. Und mit der C-Lizenz kann man dann bis in die höchste Liga des jeweiligen Landesverbandes Spiele als Umpire übernehmen. Weiter geht's dann mit der B-Lizenz, die auch schon für Spiele in der zweiten Bundesliga berechtigt. Auch da gibt es dann natürlich einen theoretischen Test und auch einen praktischen Test. Das heißt also, da mache ich dann Prüfungsspiele, wo ein Prüfer sitzt und eine entsprechende Bewertung abgibt. Und dann folgt, wenn man 2 Jahre die B-Lizenz gehabt hat und das 18. Lebensjahr mindestens erreicht hat, die A-Lizenz, die dann eben auch berechtigt, bis in die erste Bundesliga Spiele zu übernehmen als Schiedsrichter. Wir freuen uns über jeden, der sich dazu entschließt, eine Lizenz zu machen und den Weg zu gehen. Ganz oft ist es natürlich so, das werden viele kennen, der Verein muss die Lizenzkriterien erfüllen und schickt dann irgendjemanden zum Lehrgang. Freiwillig oft passiert das oftmals nicht. Das passiert dann ganz häufig, um dem Verein Gefallen zu tun. Es ist aber, wenn man sich auf das Thema einlässt, oftmals so, dass man da auch ein Feuer entfachen kann und die Leute zumindest neugierig machen kann. Ja, wie sieht das denn aus, wenn man das vielleicht mal auf einem höheren Level machen will? Und natürlich brauchen wir ganz, ganz viele Schiedsrichter auch in den Landesverbänden. Wir wehren uns sicherlich aber nicht, wenn Leute dann für sich entdecken, ey, als Spieler wird es vielleicht doch nicht mehr die Riesenkarriere und ich kann mich auch damit anfreunden, höherklassig als Schiedsrichter auf dem Platz zu stehen und vielleicht auch mal international ein paar Spiele zu machen.
Ja, also so wie du es gerade auch schon aus deiner Karriere erzählt hast, ich glaube, da hat man auf jeden Fall Chancen, wenn man da die Ambitionen hat und kann da, ja, an deinem Beispiel kann man es ganz gut sehen, dass man da auch sehr schnell so coole Sachen machen kann. Wie den WBC, ganz kurz noch eine Frage dazu, wie werde ich Schiedsrichter? Muss ich zwingend Teil eines Vereins sein oder kann ich auch, wenn ich jetzt einfach ganz normaler, sag ich mal, Baseball-Fan bin, auch sagen, mich irgendwo melden und sagen, hey, ich will gerne Umpire werden?
Absolut. Also, dass man eine Vereinszugehörigkeit hat, das ist überhaupt nicht verpflichtend, sondern man kann natürlich auch, wenn man da Bock drauf hat, völlig vereinsfrei eine Schiedsrichterlizenz erwerben. Das ist gar kein Thema.
Ja, entspannt.
Das ist schon mal praktischer als beim Fußball. Also ich kann mal beim Fußball erzählen, da ist es nämlich tatsächlich so, ich muss im Verein Mitglied sein. Aber die Problematik ist grundsätzlich die gleiche, wie du es gesagt hast, Tim. Der Verein muss Schiedsrichter soll erfüllen und dann schickt er da mal welche hin. So bin ich tatsächlich auch dahin gekommen. Aber wenn man dann irgendwann mal angefangen hat und, wie du sagst, das Feuer dann sich auch entwickelt, dann ist das echt ein Hobby, was man da hat und was dann auch mehr Spaß macht, als selber dann Fußball zu spielen. So war es dann auch bei mir, dass ich mit Fußball aufgehört habe, mich dann mehr auf die Schiedsrichterei gekümmert habe. Und was ich relativ schnell gemerkt habe, ich weiß nicht, wie es ist als Baseball-Umpire, als ich den Lehrgang gemacht habe und ein Fußballspiel geguckt habe, ich habe es ganz, ganz anders geguckt. Wenn du jetzt privat für dich ein Baseballspiel guckst, Wie guckst du das? Guckst du das, sag ich mal, wie Lukas und ich es gucken würden oder doch aus einer anderen Brille?
Definitiv Zweiteres. Also mein Hauptaugenmerk gilt dann tatsächlich eher den Schiedsrichtern, insbesondere in Deutschland. Da verpasse ich, glaube ich, vieles vom Spiel, weil ich eben eher darauf gucke, wie bewegen sich die Schiedsrichter. Ja. Wenn es jetzt um die Major League geht, dann ist es ein bisschen was anderes, weil die Major League-Kollegen eben auch im Viermann-System arbeiten. Das machen wir hier in Deutschland eigentlich nur in der Finalserie. Das ist also schlecht vergleichbar. Nichtsdestotrotz guckt man sich natürlich schon an, wo hat der dann bei dem Play gestanden und kann man sich da was abgucken. Aber das muss man auch dazu sagen, und es wird ja jetzt auch kein Major League-Kollege zuhören, hoffe ich, bei denen darf man sich auch oftmals gar nicht mehr viel abgucken, denn die haben da so Eigenheiten entwickelt, die man auch gar nicht übernehmen sollte. Und das sei denen auch gegönnt. Die gehören zu den Besten der Welt oder sind die Besten der Welt. Und wenn das dann nachher von denen nicht mehr so gemacht wird, wie es im Lehrbuch steht, dann nimmt ihnen das auch keiner mehr übel. Hauptsache, der Call war richtig. Aber die bewegen sich ganz oft eben nicht so, wie es im Lehrbuch verankert ist.
Okay. Das ist super spannend. Also, ja, interessant. Super interessant. Wir haben auch ein paar Fragen tatsächlich von der Community bekommen. Ich glaube, da gehen wir jetzt einfach mal drauf ein.
Und schieß zwar, los.
Wollen wir Tim natürlich auch fragen, was ihr so aus der Community von ihm wissen wolltest. Und zwar hat, jetzt hoffe ich, spreche es richtig aus, Halera26 hat die Frage, wie schwer ist es, alle Regeln zu wissen? Ist man als Umpire auch manchmal verwirrt?
Ich beantworte mal den zweiten Teil der Frage zuerst. Ja.
Ehrliche, gute Antwort.
Es gab ja jetzt gerade ganz frisch in der Major League eine neue Anweisung quasi, eine alte Regel jetzt endlich mal umzusetzen oder vielleicht auch neu zu interpretieren. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wovon ich spreche. Und zwar geht es darum, dass ein Spieler, der noch nicht in Ballbesitz ist, aber dem gerade ein Ball zugeworfen wird an einem Base, zum Beispiel bei einem Steal, der darf das Base nicht mehr blocken. Und das wurde bisher in den Major Leagues immer ignoriert. Ja, da waren also mittlerweile, war das komplette Base geblockt und der Runner konnte eigentlich das Base überhaupt nicht mehr erreichen. Und seit diesem Jahr wird es tatsächlich als Behinderung durch den Feldspieler geahndet. Und das gibt die Regel so aber vom Wortlaut eigentlich gar nicht unbedingt her. Und da war ich schon wieder sehr verwirrt. Sowas passiert häufiger. Man muss sich aber auch vor Augen halten, es gibt nicht nur das Regelbuch. Damit hört es ja nicht auf. Es gibt auch noch die Regelinterpretation. Und dann eben einmal für die Major League, einmal für die Minor Leagues und so weiter und so fort. Und das Buch ist dann in der Regel nochmal genauso dick, wie eben das Regelbuch selber ist. Hört also nicht auf, dass man Sachen, die man vielleicht auch vor langer Zeit schon mal gelesen hat, nochmal liest und es einem so vorkommt, als hätte man sie noch nie vorher gelesen. Man muss da tatsächlich am Ball bleiben. Und das ist nicht einfach. Und es gibt, gerade beim Baseball würde ich sagen, nimm niemals den Spruch in den Mund, ich habe schon alles gesehen, denn das hat man definitiv nicht. Und man wird immer wieder überrascht beim Baseball. Ja, und die Frage ist also sicherlich nicht unberechtigt. Es gibt immer wieder Dinge, wo man dann wirklich überlegen muss und wo einem dann die Erfahrung und wahrscheinlich auch das Regelpauken der vergangenen Jahre immer hilft, aber es gibt immer wieder Situationen, wo man wirklich nochmal nachdenken muss.
Ja, okay, also kurze Antwort darauf, auch als Umpire ist man manchmal verwirrt. Ich würde direkt einmal vorweggreifen, Niklas, und zwar mit der nächsten Frage von André Gröning. Shoutout geht raus an meinen lieben Freund André. Und zwar passt es thematisch so ein bisschen. Die Frage ist, hast du schon mal den Pitch-Count vergessen und da einfach irgendwas durchgesagt?
Da fange ich mit dem ersten Teil der Frage an. Ja, jedes Jahr. Oh. das ist nichts, was irgendwie nur alle paar Jahre mal vorkommt. Das kommt jedes Jahr vor. Was man dann nicht machen sollte, ist einfach irgendwas durchsagen. Wenn sowas passiert und uns hört ja niemand zu, deswegen kann ich das hier sagen. Was man dann machen sollte, ist auf keinen Fall irgendwas durchsagen, sondern einfach mal abwarten, was beim nächsten Pitch passiert. Denn ganz, ganz
clever.
ganz häufig ist es so, dass der Ball ins Spiel gebracht wird oder meinetwegen der nächste Pitch geht, wird vorbeigeschwungen und der Batter geht automatisch ins Duckout und dann hat sich die Sache schon erledigt.
Okay, sicheres also Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit.
Genau das hilft einem ganz oft weiter.
Also, kennt man als Fußballschiedsrichter auch zu gut.
Siehst du?
Es überschneidet sich tatsächlich recht viel. Das hätte ich jetzt vorher auch gar nicht so gedacht. Aber ich glaube, in jedem Schiedsrichter gibt es da so eine Symbiose, egal in welchem Sport, glaube ich.
Das denke ich auch. Und vor allem haben wir, glaube ich, auch oftmals gemeint, dass wir irgendwie auf eine gleiche Art und Weise ticken. Ne? Also ein Schiedsrichter muss schon irgendwie, ich kann das gar nicht genau beschreiben, so ein bisschen Masochismus vielleicht mit sich bringen, vor allem auch eine ganze Portion Abgebrühtheit, dass einem egal ist, was andere von einem denken, denn was man natürlich keinesfalls machen darf, ist auf den Platz gehen und sich denken, heute mache ich es allen recht, denn das wird sowieso nicht funktionieren. Ne?
Ja, da passt die nächste Frage tatsächlich auch ganz gut hin und ich würde das gerade mal so ein bisschen umdrehen, ich beantworte die einfach mal und du sagst, ob du da mitgehen würdest, Tim. Gorni.David möchte nämlich wissen, bereut man falsche Entscheidungen oder lässt es einen kalt? Ich als Fußballschiedsrichter würde sagen, falsche Entscheidung bereut man, definitiv. Aber in dem Moment denkt man da, oder denke ich zumindest nicht mehr großartig drüber nach, mache mein Ding weiter, sodass es mich in dem Moment erstmal kalt lässt, aber im Nachgang natürlich diese Situation nochmal Revue passieren lasse.
100%.
Sehr schön.
Das ist aber auch eine Kunst. Das heißt, dass man in dem Moment dann den Mund abwischen und weitermachen kann, muss man erstmal lernen. Ich habe auch schon Kollegen gehabt, die hat das nach dem Spiel eine Woche lang oder zwei Wochen lang sogar aufgefressen und die hat es dann auch beim nächsten Spiel beeinflusst. Nicht insofern beeinflusst, dass er irgendwas, unbewusst falsch gemacht hätte oder in der Situation dann absichtlich genau andersrum entschieden hätte, sondern dass man ihm einfach angemerkt hat, er ist nicht da, wo er eigentlich sein soll. Und es ist tatsächlich eine Kunst, sich das dann, das abschütteln zu können. Aber du hast vollkommen recht, das lässt einen auf keinen Fall kalt. Es gibt Entscheidungen, die liegen Jahre zurück. Die weiß ich heute noch, als wenn sie eben passiert.
Glaube ich. Geh ich mit. Ja, jetzt haben wir noch insgesamt zwei Fragen. Eine aus der Community und eine abschließende von mir. Ich meine, wenn Lukas gleich noch eine hat, darf er natürlich noch mal gerne ergänzen. Aber Community-Frage zuerst, Topsen81. Warum immer diese Theatralik in Gestik und Artikulation? Es wirkt manchmal ziemlich albern.
Kann ich als Schiedsrichter natürlich überhaupt nicht nachvollziehen. es gibt ja eine bestimmte Vorgabe, wie Zeichen auszusehen haben. Und dass man dann Abstufungen auch macht, je nachdem, wie knapp oder wie wichtig so ein Play ist. Das passiert einfach aus dem Grund, um auch überzeugender zu wirken. Das heißt also, wenn ich da ein Bang-Bang-Play habe im 9. Inning und unter Umständen hätte jetzt der Tying oder der Winning Run gescored an Home Plate, aber ich mache halt den Out-Call an First Base, dann kann ich da nicht Larifari stehen und einen Call machen, als wenn es mich nicht interessieren würde, sondern muss ich schon so aussehen, dass ich genau weiß, wie wichtig das jetzt ist und auch entsprechend überzeugend wirken. Und das kann ich nicht, indem ich da, wie gesagt, gelangweilt wirke. Es gibt sicherlich Schiedsrichter, die das übertreiben oder vielleicht auch in falschen Situationen anwenden. Und da bin ich auch bei dem Fragensteller. Das sollte dann tunlichst vermieden werden. Aber ansonsten denke ich, gibt es da schon immer einen Grund für, warum Zeichen aussehen, wie sie aussehen.
Kann ich auch wieder aus der Fußballersicht nachvollziehen. Allein beim Fußballer macht das schon auch beim Spielbeginn was aus, wie laut pfeife ich das Spiel an. Wenn ich da nur so lustlos reinpfeife, dann wissen die Spieler, jo, alles klar, hier können wir heute Larifari unterwegs sein. Aber wenn ich da richtig meine ganze Lunge reinpuste, dann wissen die Leute aber auch direkt, okay, mit dem ist heute nicht gut Kirschen essen und da hat man direkt eine ganz andere Autorität und dementsprechend kann ich das nachverstehen, dass man manchmal gewisse Situationen dann halt einfach mit seiner Mimik und Gestik dann natürlich auch das Ganze noch unterschreiben würde.
Bin ich wieder 100% bei dir und beim Baseball ist es eben der Play-Call zu Beginn des Spiels und auch da ist es eben kein Unterschied eigentlich, da auch da will ich meinen Play-Call wirklich laut, überzeugend und tatsächlich auch so darstellen, dass jeder weiß, alles klar, der ist hier und jetzt können wir loslegen. Da kann ich nicht irgendwie gelangweilt wirken, sondern muss eben schon zeigen, dass ich da bin.
Okay, ja. Letzte Frage. Wichtige Frage für uns, für dich wahrscheinlich auch oder vielleicht auch. Der nächste World Baseball Classic steht 2026 an und zusätzlich ist Baseball jetzt noch wieder olympisch geworden. Wir hatten mit unserem letzten Gast, Yannick Walter, der auch gesagt hat, dass du schon öfters hinter ihm standest. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
Ja, früher natürlich. Ja.
Guter Mann, ja. Definitiv. Er hat gesagt, wenn er sich zumindest entscheiden müsste, beziehungsweise die Frage darf ich nicht vorwegnehmen, wir haben nämlich noch Gewinnspiele parallel am Laufen, aber gibt es da schon als Umpire eine Info, wie es aussehen könnte oder auch vielleicht für dich aussehen könnte, gerade auch vielleicht auf den Hinblick Olympia?
Nein, definitiv nicht. Das ist noch viel zu weit weg. Man muss sich auch vor Augen halten. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt für Olympia, wie viele Mannschaften sie jetzt 2028 zulassen. Beim letzten Mal waren es, glaube ich, 6, meine ich. Vielleicht ist es in LA dann etwas mehr. Aber da wird die Auswahl der Umpire oder die Anzahl der Umpire, die das Turnier leiten werden, sehr, sehr gering sein. Aber wer das sein wird, das steht noch völlig in den Sternen und das sind noch 4 Jahre, also da gibt es noch gar keine Info. In der Regel, ich weiß nicht, wann Olympia, Juli, August wahrscheinlich dann stattfindet, ne, nehme ich mal an.
Ja.
Ich denke, da wird eine Entscheidung Anfang 2028 gefällt werden. Viel früher denke ich eher nicht. Ähnlich ist es bei der WBC. Obwohl, da ist es vielleicht sogar noch etwas kürzer, was die Mitteilung betrifft. Aus dem Nähkästchen kann ich erzählen, dass ich, glaube ich, Anfang November 2022 davon erfahren habe, dass ich Anfang März 2023 in Miami bin. Und genauso wird es auch beim nächsten Mal sein. Viel früher wird man dann nicht Bescheid bekommen. Ich denke oder hoffe, dass meine Chancen da nicht allzu schlecht sind, aber das bleibt alles abzuwarten. Bis dahin läuft noch viel Wasser den Rhein runter und da müssen wir einfach mal gucken, wenn die E-Mail kommt oder der Anruf oder die WhatsApp, was auch immer, dann werde ich sicherlich wieder aus dem Häuschen sein, aber bis dahin wird noch einige Zeit vergehen.
Ja, stark. Und
ich glaube dann
auf jeden Fall die Traum.
Danke. Kann ich gebrauchen.
Genau, Daumen sind auf jeden Fall gedrückt, dass A, natürlich die bevorstehende Saison jetzt in der Bundesliga und auch mit den europäischen Spielen, dass die für dich erfolgreich verläuft, dass du weiterhin natürlich ganz, ganz viel Spaß hast, coole Erlebnisse weiterhin dann auch hast und drücken, wie gesagt, ganz, ganz fest die Daumen, dass nochmal so ein großes Highlight wie der WBC 26 bei dir dann auch realisiert werden kann und wer weiß, vielleicht kannst du dich dann über den WBC dann auch für Olympia qualifizieren. Das wäre, glaube ich, nochmal eine ganz andere Hausnummer. Danke auf jeden Fall, dass du dir auch heute die Zeit genommen hast, dass du nochmal mit uns gesprochen hast. Einfach mal einen Blick aus dem Umpire-Wesen. Auch für viele ein anderer Blick mal auf den Sport. Aber ich glaube, ein durchaus genauso interessanter Blick wie, sage ich mal, von der anderen Seite als Spieler. Dass man einfach mal die Umpire-Seite auch nochmal hört.
Ja, die Seite können sich ruhig noch mehr angucken. Ne? Also vielen Dank, dass ihr die Chance gegeben habt, ein bisschen dafür Werbung zu machen. Wie gesagt, Leute, guckt es euch einfach an und wir sind auch Menschen und da sind auch Nette dabei.
Definitiv.
Und wenn man sich dafür begeistern kann, dann macht das auch wirklich Spaß.
Ja.
Vielen Dank an euch für die Chance und alles Gute weiterhin mit eurer Sendung / eurem Podcast.
Danke dir. Dankeschön und viel Erfolg für die bevorstehende Saison.
Danke, ciao.
Ciao.
Soweit also unser Gast Tim Meyer. Wie gesagt, WBC-Umpire, spannende Einblicke ins Schiedsrichterwesen im deutschen Baseball gegeben. Und wenn ihr, wie gesagt, selber mal Umpire werden wollt, dann informiert euch einfach im Internet. Geht vielleicht auf euren Landesverband oder wenn ihr im Team seid, auf euren Oberhaupt zu und dann wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß beim Umpire-Wesen und dass ihr aber auch als Zuschauer einer von den 300, dass ihr immer wisst, da sind Leute, die haben mehr Ahnung und das hat dann einen Grund, warum das Ganze so ist. Ja, wir hatten es vorhin, wollten wir einmal kurz gestartet haben. mit den Roster-Moves, die jetzt in der MLB in der letzten Woche vonstatten gegangen sind. Da ist nämlich ordentlich was passiert. Unter anderem hatten wir in der letzten Folge mit Kevin auch über die Situation von Dylan Keese gesprochen. Von den Padres gesprochen, die ja noch ein bisschen Verstärkung brauchten in ihrer Rotation. Und das hat man jetzt mit Dylan Keese geschafft. Von daher hat man den Auftrag von Kevin aufgenommen, richtig?
Ja, scheint so, dass Kevin, deine Worte wurden erhört, falls du zuhörst. Ist, glaube ich, eine ganz geile Verstärkung. Wie gesagt, wir hatten darüber gesprochen, dass dem Padres ein bisschen was fehlt in der Tiefe. Ich glaube, damit haben sie ihre Rotation sehr gut aufgefüllt. Der gute Mann hatte in 2022 ein sehr starkes Jahr, war, glaube ich, sogar Runner-up für den Cy Young Award. Letztes Jahr war dann, wenn ich das hier richtig in Erinnerung habe und ich das sehe, nicht ganz so stark. Lag aber auch ein bisschen daran, dass er, ja, dass er bei den White Sox gespielt hat. Aber genau, ich glaube, also wie gesagt, um das abzurunden, sehr guter Schachzug von den Padres und ich bin sehr, sehr gespannt, wie er sich schlagen wird. Hab da aber gute Hoffnung.
Definitiv, also so wie es Kevin auch schon ja, sich gewünscht hat, ein bisschen mehr Tiefe hat man damit gegeben. Von daher smarter Move, den die Padres da gemacht haben. Verstärkt die Konkurrenzsituation in der National League West noch weiter. Die ist nochmal deutlich vorangetrieben worden, dadurch, dass die San Francisco Giants jetzt Blake Snell unter Vertrag genommen haben. Das war ja das große Thema, wo und wann kommt Blake Snell unter. Jetzt herrscht endlich Klarheit. Es waren viele Teams im Rennen. Yankees, Angels, Astros und jetzt sind es die Giants geworden. Ist ein Vertrag geworden, ja, der danach riecht nach dem Motto Last-Minute-Deal, 62 Millionen, 2 Jahre inklusive Opt-out. Das war so nach dem Motto, ich nehme mal eben ganz schnell diesen Vertrag, damit ich überhaupt irgendwo spiele und schaue dann im nächsten Jahr, wie die Situation aussieht. Oder wie würdest du es interpretieren?
Genau so denke ich, es ist abgelaufen. Also zumindest aus der Zuschauerperspektive, aus der Fan-Perspektive lese ich das Ganze genauso. Also wie du schon gesagt hast, Snell war bei sehr vielen Vereinen im Gespräch, sehr vielen Organizations. Und letztendlich, ja, wirklich last minute, so fühlt es sich zumindest an zu den Giants. Ich weiß nicht, oder würde einfach direkt schon mal behaupten, dass das jetzt nicht so der klügste Schachzug am Ende für Snell war, beziehungsweise sein Berater wird da auch viel die Finger im Spiel gehabt haben. Ich glaube, er hat sich ein bisschen verzockt, wie gesagt, er oder der Berater. Und ich habe ja schon in einer früheren Folge verkünden lassen, dass ich nicht so der Sympathisant der Giants bin und finde tatsächlich ein bisschen schade, dass Snell jetzt bei den Giants untergekommen ist. Aber ja, mal schauen. Vielleicht macht er mich ja auch noch zum Giants-Fan, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht zum Sympathisanten, wenn er da wirklich einschlägt und das Team voranbringen kann.
Shots been fired against gegen die Giants. Du hast gerade den Spielerberater angesprochen. Boras ist der Spielerberater, der hat in der Offseason einige Deals vermasselt. Cody Bellinger, in Anführungszeichen nur 3 Jahre, 80 Millionen Opt-out-Funktion oder Opt-out-Möglichkeit mit drin im Vertrag, also die gleiche Situation, dass man wahrscheinlich irgendwann mal wieder schaut, okay, was ist noch anderswo möglich? Jetzt, wie gesagt, Snell, 2 Jahre, 62 Millionen Opt-out-Möglichkeit. Matt Chapman, 3 Jahre, 54 Millionen, ebenfalls Opt-out-Möglichkeit mit drin. Also ich glaube, der Spielerberater wollte da ganz, ganz groß abkassieren, ist dann aber doch tief gefallen und hat sich jetzt mit diesen Verträgen so ein bisschen gerettet. Da muss man mal gucken, was dann in der Offseason 2025 dann anstehen wird. Aber für die Giants muss man natürlich jetzt mal sagen, okay, Blake Snell, Cy Young Award Winner 2023 unter Vertrag. Zusätzlich hat man dann jetzt auch, oder beziehungsweise deren gesamten Rotation, Logan Webb, der war, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, 2022 Zweiter. Also das heißt, man hat den Cy Young Champion und den Zweiten im Team. Dann Blake Snell, Alex Cobb, auch unheimlich stark. Kyle Harrison ist ein Rookie. Da bin ich mal gespannt, wie er sich beweist. Im Spring Training sah es wirklich sehr, sehr gut aus. 1,93 ERA und 1,18 WHIP. Ganz, ganz kurz vielleicht nochmal eben, was ist ERA und was ist WHIP? ERA sind Earned Runs Against, das heißt, oder dieser Wert gibt an, wie viele Runs lässt ein Pitcher eigentlich zu. Errors zählen zum Beispiel nicht mit dazu und je niedriger der Wert, heißt, man hat weniger Runs zugelassen. Das bedeutet, desto besser ist das natürlich dann auch und alles, was unter 3 ist, das ist schon wirklich bockstark und als Beispiel Logan Webb 3,25, ERA und Blake Snell 2,25, also die haben da schon wirklich Top-Werte. WHIP, das sind zugelassene Walks und Hits, die man im Inning zugelassen hat. Auch hier gilt das gleiche wie beim ERA, je niedriger dieser Wert, desto besser und alles, was irgendwie so unter 1,2 ist, das ist schon recht ordentlich und auch hier wieder Logan Webb 1,074 und Blake Snell knapp unter den 1,2 mit 1,189, also damit sehe ich jetzt aktuell die Giants Rotation zu den Top 5 in der MLB. Tut mir leid für dich. Tut mir aber auch leid für meine Dodgers, weil die müssen ja auch gegen die Giants recht häufig spielen, unter anderem nächste Woche schon direkt Rivalry Game. Also gut, wird wahrscheinlich dann gucken, wer der Starter sein wird. Blake Snell könnte jetzt eventuell dann schon mal so langsam dazustoßen. Ich bin gespannt.
Ja, ich nicht. Die Giants sind mir egal.
Die Giants sind die egal, aber wir haben jetzt in dem großen Duellen Dodgers, Padres, Giants noch ein Team, was sich jetzt auch noch mal kurzfristig mit einer Mega-Verpflichtung verstärkt hat. Das sind die Arizona Diamondbacks. Die Arizona Diamondbacks haben nämlich Jordan Montgomery geholt. Der ist also einmal vom World Series Champion zum Unterlegenen gewechselt. 25 Millionen bekommt er dort jetzt für ein Jahr und auch er war Schützling von Burroughs, also auch da wieder Last-Minute-Deal, schnell nochmal wo unterschreiben und dann prove it und dann idealerweise aus Montgomerys Sicht 2025 nochmal groß abkassieren.
Ja. Ich meine, der Move ist, glaube ich, für beide Seiten ein Top-Move. Also auch wenn es jetzt auch so, also genau wie bei Snell mit Boras, so ein Last-Minute-Deal war, glaube ich tatsächlich, haben sich die D-Backs da nochmal sehr gut in ihrer Rotation verstärkt. Und also meiner Meinung nach auch so ein bisschen eine Lücke gefüllt, die vielleicht ein Problem hätte werden können in diesem Jahr.
Ja.
Aber wenn man sich da mal die Rotation jetzt anschaut mit Zach Gallen, Mary Kelly, dann haben wir Eduardo Rodriguez und
der fehlt verletzt, genau.
Der ist noch verletzt, okay.
Der fehlt zum Saisonstart auf jeden Fall verletzt, aber klar, wenn er zurückkommt, gibt das der Rotation natürlich nicht nur Tiefe, sondern auch enorme Qualität.
Ja, auf jeden Fall. Genau, und dann haben wir Brandon Part, von dem bin ich tatsächlich ein kleiner Fanboy. Ich fand ihn sehr stark letztes Jahr, gerade in den Playoffs. Hat er meiner Meinung nach sehr gut abgeliefert und genau hatte letztes Jahr seine Rookie-Season. Deswegen mal schauen, wie der Herr Bart sich dieses Jahr schlägt. Ich glaube, er kann daran anknüpfen, wo er letztes Jahr aufgehört hat und dann eben Montgomery auch noch in der Rotation von den Rangers tatsächlich, also von dem Team, die letztes Jahr die World Series gewinnen konnten. Das ist, glaube ich, schon eine Hausnummer und das setzt auch so ein bisschen ein Zeichen, dass die D-Backs dieses Jahr wieder angreifen wollen.
Wild, Wild West, sage ich dazu nur. Das ist eine krasse Division, muss man wirklich mal so festhalten jetzt. Ja. Ja. Aber mal gucken, wie es 2025 ist, weil viele Deals, wie gesagt, waren jetzt diese Last-Minute-Deals. Und ich hoffe einfach, dass die Dodgers da weiterhin die Oberhand behalten werden. Aber spannend auf jeden Fall, was da jetzt nochmal kurzfristig für Roster-Moves gemacht worden sind. Und das lässt die Lust auf die neue Saison definitiv nochmal höher schlagen. Lust auf die neue Saison in der MLB hätte vermutlich durchaus auch Trevor Bauer, weil der will mit Biegen und Brechen, so habe ich irgendwie den Anschein, in die MLB kommen. Hast du es mitbekommen, was er jetzt gemacht hatte mit dem Spiel in Mexiko?
Ich weiß jetzt nicht genau, worauf du hinaus willst, aber ich habe es ein bisschen verfolgt auf jeden Fall. Er hat, glaube ich, wie gesagt, soweit ich das mitbekommen habe, jetzt für ein mexikanisches Team angeheuert. Genau. Die haben dann jetzt in den letzten Tagen so eine Series, ich glaube, das war dann noch höchstwahrscheinlich im Rahmen des Spring Trainings gegen die Yankees gespielt. Und er hatte auch tatsächlich gepitcht. Sofern genau. Das war, worauf du jetzt anspielen willst, Niklas.
Ja, genau das war das. Also die Yankees hatten eine Zwei-Spiele-Serie in Mexiko. Das waren, wenn man so möchte, die mexikanischen Yankees, also Rekord-Champion in Mexiko. Und Trevor Bauer hat für 5 Spiele jetzt bei den Team gesigned, weil er unbedingt
die aktuelle...
Genau, geiler Name auf jeden Fall. Diablos Rojos de México. Also sehr, sehr geiler Name. Und
da würde ich auch cool
spielen. 5 Spiele hat er dort jetzt gesigned. Hauptsächlich ging es ihm, glaube ich, darum, das Spiel gegen die Yankees zu bekommen. Hat dort tatsächlich auch
abgeliefert. Ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, ne?
Ja. Ja. 3 scoreless Innings, 3 Strikeouts und hatte davor sogar tatsächlich auch noch in einem japanischen Reiseteam gespielt, was auf die Dodgers Prospects getroffen hat und da waren auch, glaube ich, 3 scoreless Innings. Also der will, wie gesagt, mit Biegen und Brechen auch in die MLB zurück. Warum ist er überhaupt nicht mehr in der MLB? Es gab damals den Vorwurf der sexuellen Gewalt und häuslichen Gewalt. Die Anklagepunkte haben sich wahrscheinlich nicht bewahrheitet, aber gut, der Name war dann irgendwie natürlich ja beschmutzt, wenn man es so möchte. Und somit hat ihm bisher kein MLB-Team die Chance gegeben, wieder zurückzukommen. Da muss man natürlich jetzt abwarten, wie sich das entwickelt, weil sowas ist natürlich dann auch eine Marketing-Decision, wenn du jemanden holst, der sowas auf seiner Vita stehen hat, dann kann das natürlich auch mal für einen Shitstorm sorgen.
Ja, das ist super schade, dass sich da anscheinend bisher kein Team traut. Er ist letztendlich freigesprochen worden. Das heißt, wie du schon gesagt hast, die Vorwürfe haben sich nicht bewahrheitet. Er ist Free Agent, hat seine Sperre der MLB abgesessen. Das heißt, er könnte theoretisch von jedem Team zu jeder Zeit jetzt gesigned werden. Aber wie gesagt, anscheinend traut sich da niemand. Ich bin großer Trevor Bauer Fan, einfach vom Spieler Trevor Bauer her. Ich glaube, er ist ein krasser Pitcher und könnte auf jeden Fall mit oder jedem MLB-Team durchaus weiterhelfen. Und er hat, glaube ich, sogar gesagt, dass er theoretisch zum Minimumgehalt quasi wieder in die MLB einsteigen würde. Siehst du da eine Chance für die Ace?
Na, ich glaube, das machen die nicht, nein. Nein. Ich glaube, es wird kein MLB-Team machen. Glaube ich nicht.
Okay.
Ja, ich hoffe, glaube ich nicht.
Ich find's geil.
Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Spannend auf jeden Fall abzuwarten. Spannend ist genauso eigentlich gerade auch die Situation um Shohei Ohtani. Da gibt's kleinere Probleme gerade rund um Ohtani, denn sein Übersetzer und gleichzeitig eigentlich auch Freund und engste Angehöriger von ihm, neben seiner Frau, die er jetzt geheiratet hat, Ippei Mitsuara, das ist der Name des Übersetzers und Freund von ihm, der wurde nach Spiel 1 der Seoul Series entlassen von den Dodgers. Er ist aktiv auf die Dodgers-Verantwortlichen zugegangen nach Spiel 1, um mitzuteilen, dass er 4,5 Millionen von Ohtani abgezweigt hat und beim Buchmacher in Kalifornien, das ist illegal, damit illegal ein Glücksspiel betrieben hat. Und daraus sollte der Bericht drüber rauskommen und dem ist er zuvor gekommen und die Dodgers haben natürlich dann unmittelbar reagiert, haben jetzt den Übersetzer entlassen. Und es gibt tatsächlich einige Stimmen, die jetzt sogar behaupten, dass Ohtani damit drinstecken würde.
Nein, das glaube ich nicht.
Ja, also das glaube ich auch absolut auch, nicht.
Da habe ich schon gelesen, aber ich glaube jetzt gestern ist es sogar rausgekommen, hat Ohtani nochmal einen kleinen Bericht oder eine Aussage dazu zu der ganzen Sache gemacht und natürlich auch beteuert, dass er nichts damit zu tun hat. Ich meine, was soll er auch anderes sagen, ne? Aber Ich glaube, da hat einfach jemand, in dem Fall Epay hier, seine Chance gewittert, ein bisschen was für seine eigenen Zwecke abzuzwacken und ist jetzt eben aufgeflogen. Ich glaube nicht, dass Shohei Ohtani da irgendwas mit zu tun hat.
Glaube ich auch nicht. Und ich gucke gerade parallel auf die Zeit. Wir sind schon bei ein Dreiviertelstunden. Ich glaube, das ist nochmal ein Thema für nächste Woche. Wir kommen zu dem, was jetzt eigentlich mit das Wichtigste ist. Opening Day, er steht morgen an. Es geht endlich los. Wir haben uns einfach mal die Mühe gemacht, oder die Mühe war gar nicht so groß, uns die Top 3 Serien des Opening Days herauszupicken. Und die erste Serie, die wir dort haben, handelt mit deinen Philadelphia Phillies. Atlanta Braves at Philadelphia Phillies. 3 Spiele. Spencer Strider wird am Opening Day gegen Zach Wheeler von den Phillies auflaufen. Direkt der Showdown der National League East. Also mega, mega geiles Spiel, mega geiles Pitching-Duell auch zwischen Strider, der Strikeout-Maschine, und Zach Wheeler, der den Rekordvertrag auch unterschrieben hatte. Ist auch das einzige Opening Day Matchup, wo beide Cy Young Stimmen bekommen haben letztes Jahr. Von daher, das ist so die Top Serie am Opening Day. 3 Spiele. Was denkst du?
Ja, wie du schon gesagt hast, direkt zu Beginn der Showdown. Braves und Phillies sind immer geile Spiele. Und ich freue mich sehr drauf. Das ist tatsächlich das erste Mal seit 2017. Dass ein anderer Pitcher als Aaron Nola am Eröffnungsspieltag quasi für die Phillies startet. Auch ein wilder Rekord oder eine wilde Statistik. Das heißt, Aaron Nola wird nicht eröffnet für die Phillies. Genau, das nur mal so am Rande.
Was denkst du, wer holt 3 Spiele? Einen Seriengewinner wird es auf jeden Fall geben.
Boah, ja, ich sag Phillies 2-1.
Braves 2-1 und die Community sagt, mit 71% gewinnen die Braves diese Serie. 71%, das klingt so auch ein bisschen nach einem 2-1 der Braves. Gucken wir uns natürlich dann nächste Woche genauer an, wie die Serie ausgegangen ist und wie sie verlaufen ist. Die zweite Serie oder Series to Watch, welche Serie haben wir da, Lukas?
Yankees gegen Astros haben wir, ne? Auch eine 3-Spiele-Serie. Ja. Genau, ja. Nestor Cortes gegen Framber Valdez. Auch 2 geile Pitcher, die sich da gegenüberstehen. Beides Lefties tatsächlich auch.
Ja.
Und,
ja.
Genau, da sind wir auch mal gespannt, wer da in dem Matchup der American League am Ende die Oberhaupt behält. Oder das, wie sagt man? Wie sagt man das?
Wer die Oberhand behält.
Ich sage Yankees 2-1.
Denkst du? Unterschreibe ich. Und auch die Community geht komplett mit uns, sagt auch, mit 67% werden die Yankees diese Serie holen. Ich halte ja große Stücke auf die Yankees, von daher. Aber klar, die Astros sind auch eine Ansage, von daher denke ich, wie gesagt, 2-1 werden die Yankees diese Serie gewinnen. Und dann die dritte Serie, die wir euch ans Herz legen wollen, eine California-Serie, die Giants gegen die Padres, die beiden Teams, die sich nochmal gut verstärkt haben in der letzten Woche, starten jetzt mit Logan Webb von den Giants gegen Yu Darvish. Der darf ja durch diese Sonderregelung, dass das letzte Woche das Spiel war in Seoul, jetzt trotzdem auch am Opening Day pitchen. Kevin hat es uns ja auch erzählt gehabt. Von daher auch ein geiles Pitching-Duell direkt zu Beginn zwischen den beiden Rivalen. Logan Webb, wir hatten es vorhin schon gesagt, wurde 2023 Zweiter im National League Cy Young-Rennen hinter Blake Snell, der ja jetzt dann dementsprechend Blake Snell jetzt mittlerweile bei den Giants untergekommen ist, also gegen das neue Team. Und bin ich jetzt stehen geblieben? Genau, bei Blake Snell. Und genau, für Logan Webb ist es jetzt schon der dritte Opening Day Start, den er dort machen darf. Und genau, Yu Darvish in Seoul, wie gesagt, 3,2 Innings, 3 Strikeouts, ist relativ schnell vom Mount genommen worden wieder. Ist dadurch vielleicht jetzt auch nochmal wieder ein bisschen frischer. Nichtsdestotrotz gehe ich damit, dass die Giants die Serie 2-1 gewinnen.
Nein, das wird nicht passieren. Ich wäre beim 3-0 für die Padres, aber ich glaube, Logan Webb wird das erste Spiel ziehen, deswegen 2-1 Padres.
Die Community ist auch sehr unentschlossen. 45% sind bei den Giants, 55% sind bei den Padres. Also das könnte eine ganz, ganz enge, knappe Serie werden. Und da schauen wir auch natürlich dann nächste Woche einmal drauf. Ja, Opening Day. Wir haben mega, mega Bock. Also ich habe jetzt für uns gesprochen, aber ich denke, Lukas wird das Ganze unterschreiben. Morgen geht es endlich los.
Ja, generell, wenn ihr die Spiele am Opening Day schaut und irgendwie eine Story darüber macht bei Instagram oder wo auch immer, markiert uns gerne in jeglichen Stories und Beiträgen und wir reposten das Ganze dann. Falls jemand von euch da draußen kein MLB-TV haben sollte, diese Leute gibt es bestimmt, MLB-TV hat was ganz Cooles, und zwar die Free Games of the Day. Das heißt, ihr könnt jeden Tag ein Spiel euch kostenlos angucken, ohne dafür zahlen zu müssen. Das ist auch eine sehr geile Sache. Genau, und da ist, glaube ich, auch direkt am Opening Day das Spiel der Yankees gegen die Astros dabei. Das findet um 21.10 Uhr deutscher Zeit statt. Und genau, so gibt es dann jeden Tag ein Free Game of the Day, was ihr euch, wie gesagt, kostenlos anschauen könnt.
Unter anderem lege ich euch auch mit Herz Samstag auf Sonntag für jemand, der gar nicht schlafen kann. Die Cleveland Guardians treffen auf die Oakland Athletics. Das kann man sich um diese Uhrzeit definitiv geben. Danach werdet ihr vermutlich schlafen wie ein kleines Kind. Wir werden euch aber alle MLB Free Games of the Day natürlich auch auf Social Media nochmal wieder anpinnen, damit ihr auch genau immer wisst, welche Spiele laufen, welche sind kostenfrei. Ihr müsst euch einfach nur bei MLB TV einen kostenfreien Account hinterlegen und dann seid ihr startklar. Kurzen Ausblick auch schon mal auf nächste Woche, welche Serien dort kommen. Es sind auch wieder geile Serien dabei. Yankees gegen Diamondbacks kann man sich definitiv angucken, und die nächste Rivalry aus Kalifornien, die Dodgers gegen die Giants treffen aufeinander, auch wirklich definitiv lohnenswert, schauenswert, und da werden wir aber dann nächste Woche natürlich mal eben die Vorausschau wagen, aber dann auch auf den Opening Day, auf die Opening Week zurückgucken. Jetzt, ja, ich habe keine Themen mehr. Ist eine lange Folge gewesen. Ich glaube, Rekordfolge, wenn man so möchte. Ja, das reicht definitiv. Aber genau, lasst auf jeden Fall immer gerne Feedback da zu den Folgen, wie es euch gefallen hat, auch mit den Interviews. Haben auch gerade zum Interview mit Yannick Walter letzte Woche, hört auf jeden Fall nochmal rein, gutes Feedback bekommen, schreibt uns immer gerne. Wenn euch das Ganze natürlich dann gefällt, abonniert uns auf jeden Fall auch gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Von Spotify über Apple Podcasts sind wir eigentlich überall vertreten, wo es geht. Lasst idealerweise gerne auch eine Bewertung da. Das pusht natürlich unseren Podcast.
Am besten direkt kommen, auf 5 Sterne.
Ja, das wäre natürlich wünschenswert. Das wird natürlich unseren Podcast dann weiter nach vorne pushen. Und be a friend, tell a friend. Erzählt mal in eurer Mannschaft, wenn ihr selber in einer Baseballmannschaft seid, dass man mal reinschaut auf unsere Instagram-Seite, die News immer rund um MLB bekommt oder auch generell um Baseball. Und damit wir als Community letzten Endes dann ja, wachsen können. Ne?
Auf jeden Fall. Genau. Mein Ausspruch. Es ist Zeit für einen Ausspruch, Niklas. Es ist Zeit für einen Ausspruch, oder? Ich will noch mal einen Ausspruch machen, auf jeden Fall.
Hau raus.
Je nachdem, wann diese Folge online geht, wünsche ich euch allen frohe Ostern. Viele Home Runs bei den Opening Day Spielen, falls ihr schaut. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
Von meiner Seite. Ich werde tatsächlich die Folge mit einfach einem Let's Go Dodgers auf eine geile Saison beenden. Aber die letzten Worte dieser XXXL-Folge werden nicht wir haben, sondern Julian Pollersberg wird diese Folge mit seinen Wahrsagerfähigkeiten einmal beenden. Habt schöne Ostern, schaut Baseball, markiert uns, haut rein, ciao, Kakao.
Ciao, ciao.
Hallo, liebe Base Loaded Community. Erstmal hoffe ich, dass es euch gut geht. Dann hoffe ich, dass ihr fleißig wieder am Start seid, dass ihr Bock auf die neue Season habt. Genauso wie ich. Aufgrund meiner sportlichen, schrägstrich beruflichen Situation habe ich mich vorerst mal dazu entschlossen, eher sporadisch dazu zu kommen und nicht mehr aktiv wöchentlich Teil des Podcasts zu sein, was mir auch echt leid tut. Aber es gerade einfach von mehreren Gesichtspunkten her nicht ganz so passt. Und ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Und ansonsten, ja, ich meine, nur noch mal zur Erinnerung, ich habe es, glaube ich, bestimmt seit über einem Jahr schon vorhergesagt, dass Shohei Ohtani zu den LA Dodgers gehen wird und das Baseballsche Orakel hat gesprochen und recht gehabt. Von daher würde ich mir eine gewisse Expertise zusprechen, natürlich mit einem zwinkernden Auge. Da habe ich auch mal Glück gehabt. Und das war natürlich auch meine Hoffnung, dass Shohei zu meinen Dodgers geht und Yoshinobu Yamamoto direkt hinterher. Es wird spannend, gegen wen die Dodgers dann letzten Endes im National League Championship Series ausscheiden werden. Spaß. Und ansonsten natürlich freue ich mich auf eine geile Baseball-Season. Habe leider den Draft übersehen für unsere Liga. Deswegen rechne ich mit einer schwierigen bis schlechten Saison von meinem Fantasy-Team. Nichtsdestotrotz werde ich kämpfen bis zum Ende und hoffe, dass ich auch natürlich in ein paar Folgen auf jeden Fall dabei sein kann, aber werde auf jeden Fall natürlich das alles so genau wie es mir möglich ist verfolgen und hoffe trotzdem, dass ihr weiter fleißig uns hört und auch Spaß mit den beiden Jungs haben werdet und genau, haut rein. Danke, dass ihr uns so fleißig gehört schon habt und weiterhin uns fleißig hört. Ganz liebe Grüße und let's play ball!